Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast mit dem Review von AEW Revolution. Mein Name ist Markus Grunemann und bei mir ist der David.
Hallo. Die Frage ist, mal unter uns, ist es eigentlich die Review oder der Review oder das Review?
Was habe ich gerade gesagt?
Dem Review.
Ja, dann ist es das. Immer das, was ich sage.
Ey, das finde ich gut. So müsste das immer sein.
So versuche ich mein Leben zu leben. Ich sag's euch, wie es ist und macht es dann bitte.
Das ist genau wie bei Olaf.
Ja.
So, apropos, was nicht wie bei Olaf war. Wir hatten ein Pay-Per-View mit sehr, sehr vielen Matches.
Mit sehr, sehr vielen sehr, sehr guten Matches und mit einer Pre-Show. Zero Hour, nicht Zero Hour. Ich glaube, es lief wieder unter Zero Hour, also diesmal nicht der Takegate Brawl. Lief auch nicht auf TNT, sondern lief auf YouTube und auf HBO Max und auf MyAEW, nehme ich an, dem neuen Streaming-Service. Also wenn von euch jemand den schon genutzt hat, um den Pay-Per-View zu schauen, sagt uns da gerne auch Bescheid. Vor allem die live geguckt haben, weil ich habe jetzt noch auf Thriller geschaut live. Und ja, wenn es gut gelaufen ist, dann wechseln wir bei Headlock auch irgendwann mal.
Vor allem hoffentlich besser als bei den anderen, ne? Weil ich habe gelesen, dass mehrere Probleme hatten. Wir haben die Veranstaltung erst am Montag geguckt, also eigentlich nicht live so gesehen, also nicht nur so gesehen, sondern es war halt nicht live. Aber wir hatten halt in der Aufnahme gesehen, dass immer wieder Bildstörungen waren oder halt so 1-2 Sekundensprünge. Okay. Das hat sich durch ein ganzes Event gezogen.
Das war beim Live-Schauen tatsächlich nicht, wobei ich habe auch nicht ganz live geschaut. Ich habe es nämlich irgendwie, normalerweise habe ich das gut am Zettel, ich habe es irgendwie geschafft, die Zeitumstellung, die Sommerzeitumstellung der Amerikaner irgendwie zu ignorieren und bin dann, ich versuche ja dann immer ein paar Stunden vorzuschlafen, bevor ich da live gucke. Ja, und bin dann so ein bisschen zu spät aufgewacht, also ich war dann so mit ungefähr 40 Minuten Verzögerung, habe ich quasi mit leichtem Delay live geschaut. Da war aber alles gut, was ich nur gehört habe. In den USA gab es wohl mit HBO Max Probleme, also vor allem auch mit den Bestellungen, was vielleicht gut ist. Vielleicht haben so viele Leute den Pay-Per-View versucht zu kaufen, dass sie das System gecrashed haben, aber es gab wohl Leute, die da irgendwie Probleme hatten, den Pay-Per-View überhaupt zu kaufen in den USA.
Ich meine, die Chancen sind zumindest da, dass der Andrang ganz gut sein könnte, weil die Halle war ja ausverkauft. Also wirklich komplett ausverkauft.
Und die Halle war ausverkauft und ansonsten, ich glaube auch, dass da viele Leute, also Pay-Per-Views bei AEW mittlerweile weiß man ja auch, dass man da was bekommt für sein Geld. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade der Main Event sicherlich den ein oder anderen Fan da noch gezogen hat, zusätzlich.
Ja, aber pass auf, jetzt kommt die Überleitung.
Ja, bitte.
Aber manche Leute haben ja noch nicht so oft AEW geguckt und die will man ja kriegen mit der kostenlosen Zero Hour.
Wink, genau. Wink. Wink, wink. Genau, mit der Zero Hour, die gestartet hat. Wir haben hier den guten Big Boom AJ mal wieder gesehen, zusammen mit Cutie Marshall gegen die Infantry, also Sean Dean und Charlie Bravo. Und ja, wenig überraschend konnten sich Boom and Doom, also Big Boom AJ und Cutie Marshall, da auch durchsetzen mit dem Boomstay Device, also einer Powerbomb Blockbuster Combo. Wir hatten natürlich den Rizzler, der da auch wieder ein bisschen mit eingegriffen hat. Big Justice, der mal wieder auch einen Spear gezeigt hat schon, wie beim letzten Mal. Ja, Match ging 7 Minuten 40, war jetzt wahrscheinlich, wenn wir alle Matches auf der Card zusammennehmen, wahrscheinlich das schwächste Match, aber das war ja auch nicht deswegen auf der Card, um hier hochklassiges Wrestling zu bieten. Das haben wir dann später noch zur Genüge bekommen. Aber sozusagen hier Big Boom AJ weiterhin, ich glaube, weiterhin ungeschlagen bei AEW. Spannender war dann schon das zweite Match. Da ging es um den TBS-Title von zwei Damen, die wir dann nochmal ein zweites Mal gesehen haben, auch später in der Main-Show. Willow Nightingale gegen Lina Cross, also die ja neueste Verstärkung auch von Megan Bain und Penelope Ford. Und da hat Cross zwar am Anfang oder eigentlich den Großteil des Matches dominiert und hat dann auch, und das hat dann später auch ein bisschen ins Tag Team Match, wo die beiden aufeinander getroffen sind, reingespielt, hat vor allem hier die linke Schulter von Willow Nightingale stark attackiert, hat ihr aber zumindest in dem Match noch nichts gebracht. Das heißt, dann mit einem Backslide auch gepinnt worden. Danach kamen hier auch Megan Bain rein, hat hier noch weiterhin gemeinsam mit Lina Cross auch Willow Nightingale attackiert, bis Harley Cameron dann mit einer Stange den Safe gemacht hat. Aber die beiden sind ja dann später noch, die beiden Teams, um die Women's Tag Team Titel aufeinander getroffen.
Ja, und eigentlich möchte ich jetzt sympathisch wirken, werde es aber nicht, indem ich halt sage, ich habe es ja gesagt, also eigentlich in unserer Preview, die wahrscheinlich nicht so viele gehört haben, sind wir genau darauf eingegangen und meine Prediction ist 1-1 so gekommen. Also Toni, bitte verpflichte mich, weil es macht so absolut Sinn. Also das Match ist nicht der Kracher, weil Lena Koss halt unfassbar dominant dargestellt wurde und das hat sich halt, dadurch zieht sich halt ein Match ein bisschen, aber du erzählst halt etwas, und zwar, dass Willow die Kämpferin immer mehr einstecken muss und irgendwann halt vor allen Dingen immer auf eine Region, eine Körperregion wird halt selektiert, bearbeitet, geschwächt, und dann halt sehr klassisch, Grüße an Boitard, King of Swing, im späteren Matchverlauf genau das Problem zu sein und deshalb dann halt auch verliert. Für das, was es war, hat funktioniert, hat gepasst. War auch von der Platzierung her genau richtig, dass du es halt nicht sagst, ich mache es halt in der Main Card, sondern in Zero Hour, weil Willow ist ja eh over bei den Fans und das passt. Aber ey, beim Wrestling kann man auch mal stolz sagen, ich habe es doch gleich gesagt und beim nächsten Match im Punkt auch, ich lag richtig.
Genau, ich glaube, das Einzige, was man hätte machen können, weil nächstes Match hast du angesprochen, das war hier dann die 21-Man Blackjack Battle Royale um den National-Titel von Ricochet. Und da ist man ja wieder, das hat man wieder so gemacht, dass man hier sozusagen das Match nicht ganz in der Zero Hour fertig gezeigt hat, sondern gewechselt hat, dann die Main-Show damit begonnen hat. Und das Einzige, was man sonst hätte machen können, natürlich wäre gewesen, dass man hier sagt, man macht das Gleiche hier mit dem Willow und Lina Cross Match und hätte dann unmittelbar im Anschluss an das Match vielleicht das Tag Team Titel Match gleich machen können, dass sie sagen, so, du bekommst hier keine Pause, wir machen gleich weiter. Hätte wahrscheinlich auch funktioniert mit ähnlichem Ergebnis, hat man jetzt in dem Fall hier nicht gemacht, sondern das Ganze eben hier mit der Battle Royale. Ja, wir hatten da, gehen wir vielleicht nicht alle Namen durch, aber wir hatten natürlich Jack Perry mit drin, der war ja vorher auch nicht angekündigt. Auch natürlich Lokalmatador hier aus Los Angeles, Ricochet natürlich als Champion. Wir hatten Johnny TV drin mit frisch rasiertem Kopf.
Das sah schlimm aus.
Ja, also fantastisches Match, Jungs, der CMLL gewesen. Hier die unglaubliche Fan-Reactions. Ich glaube, das hat Johnny TV seit, ich weiß gar nicht, ob der in der WWE jemals solche Reactions bekommen hat, wie dort. Rush hatten wir wieder mit dabei. Commander war wieder mit dabei. Das sind ja auch beide schon, glaube ich, zuletzt bei Collision gewesen. Tommaso Ciampa war mit drin und einige andere. Ja, und zu Beginn natürlich mal sehr chaotisch, typische Battle Royale Szene. Und ja, bitte, der David hat eine Frage, sehe ich.
Ja, der hat brav die Hand gehoben, anstatt zu unterbrechen, wie ich es sonst immer mache. Eine Frage an dich, weil ich, Spoilerwarnung Nummer 2. Ich werde nicht sehr, sehr viel kritisieren heute, aber ich habe hier einen Punkt, den ich gravierend kritisieren muss, weil ich liebe Battle Royals und das Match, es war spektakulär, es gab super coole Momente, aber die Art und Weise, dass halt alle schon da sind, finde ich furchtbar, weil das Problem ist, und das hast du auch bei den Kommentatoren gemerkt, weil die genau auch dieses Problem hatten wie ich, dass du irgendwann nicht mehr wusstest, wer wurde denn jetzt eliminiert, wer ist denn noch da? Das ist viel einfacher, wenn du halt sagst, startet alle im Ring, natürlich ist es dann voller, oder halt kommt nach und nach, wie normal beim One Rumble. Weil dann siehst du im Ring, wer ist noch da. Ja. Jetzt war es aber auch so, drumherum waren halt die ganze Zeit Leute, die halt teilweise wirklich 10 Minuten lang nicht zu sehen waren. Und du nicht wusstest, wurden die jetzt eliminiert? Waren die noch drin? Wie viele sind es denn noch? Und genau diese Frage erzeugt ja eigentlich schon noch Spannung. Und du sagst, oh, jetzt kommen schon langsam die letzten 6, die letzten 8 oder so. Und genau die Frage kam bei den Kommentatoren. Wie viele sind denn jetzt noch drin? Und die wussten es alle nicht. Also ich finde das ganz schlimm. Wie findest du das denn?
Ja, also das war nicht optimal. Vor allem, ich dachte auch zunächst, dass das vielleicht so wie sie die Casino, das ist ja wieder keine Casino Battle Royale, sondern eine Blackjack Battle Royale, weil eben 21 Mann und da hätte es halt angeboten, hier wieder in Fünfergruppen und dann hättest du ja auch Jack Perry hier als Überraschungsjoker am Ende rausbringen können, zumal der auch nicht angekündigt war. Hat man jetzt hier nicht gemacht, aber Jack Perry dennoch großen Auftritt gehabt. Hier hat er dann auch in der Postshow ein bisschen drüber gesprochen, wie das für ihn war. Also der hat sich hier tatsächlich den Titel geholt, hat hier ja Ricochet auch, glaube ich, war der letzte eliminiert und hat dann natürlich auch drüber gesprochen nachher. Also er war hier mit seinem verstorbenen Vater Luke Perry, war er noch als Kind regelmäßig in der Halle, hat auch gesagt, er glaubt gar nicht, dass er seither mal alleine wieder wieder da war. Und ja, jetzt ist er hier Champion geworden, auch von dem Rest seiner Familie.
Ja, und auch, es passt ja auch, weil er ja auch die Storyline mit Ricochet hat. Also keine riesige Storyline, aber es gibt halt eine Rivalität, die da ist. Im Match im Übrigen fand ich Commander war MVP. Der hat am meisten abgerissen. Ja. Und ansonsten, ja, war ein schöner Moment, dass er gewonnen hat. Die Crowd ist total mitgegangen. Und es ist ja auch das. Und deswegen finde ich halt diese Überlänge so gesehen beim letzten Match der Zero Hour eigentlich ganz klug. Du gehst halt in diesen Event rein. Du kommst rein. Es ist direkt Action, Feuerwerk. Und dann hast halt hier noch ein Finish, was gut war und ein spektakuläres Match. Und die Crowd, muss man auch mal sagen, erstes Lob Nummer 1 hier bei der Maincard dann so gesehen, die war echt gut an dem Abend. Die hatte richtig Lust, die hatte Bock und die war dabei. Und bei diesem Match war es halt auch so, das Match war vorbei und es ging halt richtig ab. Und so muss es sein, war alles richtig. Man hatte dann Lust auf den richtigen Event.
Genau, ja, und der richtige Event ging dann auch entsprechend stark los. Tag Team Titelmatch FTR gegen die Young Bucks. Und da gab es natürlich zuletzt auch die Storyline, wo FTR ja die Familie der Young Bucks attackiert hat. Es gab ja auch den Piledriver gegen den Bruder Malakai. Und hat man natürlich auch ein bisschen damit gespielt. Also es gab hier die Rückblenden, die Kinder, die Erzählungen der Kinder, die über ihre Väter bzw. Onkel gesprochen haben, sind ja dann auch mit rausgekommen. Mit den Young Bucks durften da sogar ein paar Akrobatik-Moves zeigen, sind da hier gleich aus die Young Bucks bezeichnet worden. Und ja, Familie war natürlich auch in der ersten Reihe. Das heißt, auf jeden Fall hier der Heimvorteil für die Young Bucks in Kalifornien.
Ja, und es war auch, ich fand es eigentlich ganz, okay, es war halt super kitschig, aber so eine Family-Story kannst du halt gut erzählen, gerade wie man es halt gemacht hat, dass halt du zum Beispiel hattest, dass Match mal draußen war und dann halt die Kinder aber zu ihm sagten, hey, komm, nicht aufgeben, weiterkämpfen und so. Und er macht das quasi für die Family. Und diese Motivation für die Family ist eigentlich ganz cool, weil die macht dich auch irgendwann blind. Und umgekehrt war halt FTA so, dass sie anfangs ordentlich eingesteckt haben, weil die Young Bucks haben direkt losgelegt wie die Feuerwehr. Superkick-Party war das Motto. Gehen wir direkt so los. Und es war eigentlich ganz interessant zu sehen, dass wenn beide Teams vollzählig da waren, dass die Young Bucks eigentlich die Kontrolle hatten oder die Oberhand hatten. Die waren halt so gesehen leicht besser. Aber FDA es halt geschafft haben, dafür zu sorgen, dass immer wieder einer der Young Bucks alleine war. Und sobald das der Fall war, haben sie halt die Chance ausgenutzt.
Genau, und zunächst hat man ja ziemlich früh im Match, hat Matt mal so einen Somersault Dive nach draußen gemacht und ist dann hier gleich mal auf den Kommentatorenpult geworfen worden mit dem Gesicht voran, ist dann auch entsprechend hier blutend wieder raufgekommen, aber auch bei FTR hat es nicht lang gedauert, bei Dax Harwood, wobei da haben wir im Vorfeld jetzt kurz auch mit Olaf noch drüber gesprochen, dass bei Dax hat so ausgesehen, als wäre es nicht unbedingt geplant gewesen, also der ist hier gegen den Ringpfosten gelaufen und ja, wohl ein bisschen zu enthusiastisch, das heißt, wir hatten
so Goldberg-mäßig, ne?
Ja, genau, das heißt, vielleicht war es auch Absicht von
ihm. Ja, aber nee, also er ist wirklich gegengeknallt, du hast halt auch gesehen, es war kein Cut an der Stirn oder so, sondern wirklich oben auf den Kopf.
Ja.
Und der ist halt also einfach gegen den Pfosten geballert.
Da blädest du auch eher nicht. Das ist nicht so angenehm, glaube ich. Wobei haben wir auch gesehen schon in der Vergangenheit in manchen Matches. Jedenfalls hier Double Juice sozusagen hier relativ früh im Match. Und ja, also das Match ging ja auch fast 20 Minuten und war, ich glaube, wir beide haben wirklich jedes FTR Young Bucks Match gesehen, das es bei AEW gegeben hat in den letzten Jahren. Würde fast sagen, eins der besten, wenn nicht sogar das Beste in der Serie auch, finde ich, weil es jetzt nicht nur die Young Bucks Akrobatik war, sondern durch diesen Angriff auf die Familie, also das war auch ein bisschen mehr Hard-Hitting, sage ich mal, die sind da auch schon ein bisschen aggressiver rausgekommen zu Beginn.
Ja, also erstmal muss ich sagen, riesen Respekt, du sagst es ja richtig, wir haben ja schon mehrere Matches von denen gesehen und trotzdem schaffen sie es halt immer wieder, eine andere Geschichte zu erzählen oder andere Abläufe einzubauen. Und bei dem Match war es halt wirklich so, dass sie mich mal wieder mehrfach gekriegt haben, dass ich hundertprozentig sicher war, als allwissender Smart Mark, wie es ausgehen wird. Das war es. Das ist das Finish. Alles klar. Das ist das Finish. Das ist das Finish. Herrgott. Okay. Das ist das Finish. Deshalb super. Es gab ultra krasse Near Falls und ich bin bei dir. Während des Matches habe ich irgendwann gedacht, ja, wo ordne ich das denn ein? Weil es der Anfang war spektakulär, dann war es halt eher slow und ich dachte, oh, vielleicht kriegen sie mich doch nicht. Und dann haben sie mich gekriegt und zweimal mehr. Dann haben sie mich drangekettet und irgendwann habe ich gesagt, alles klar, ich habe euch lieb und das ist das beste Match von euch. Zumindest was mir am besten gefällt. Irgendwie hat es nochmal dieses extra Level mehr, was du halt richtig sagtest. Und ja, es ist natürlich rein subjektiv, ne? Aber das war für mich bislang das Beste. Das irgendwie fand ich es am besten. Warum? Mhm. Schwer zu sagen.
Ja, weil du den Near Falls angesprochen hast. Also, was hatten wir denn? Wir hatten so ein drei, kann ich mich konkret erinnern, wir hatten so einen Shatter Machine in der Luft gegen die Young Bucks, das war ein Two-Count. Dann gab es ja den FTR-Trigger und da hat Nick Jackson ja wirklich bei 1 ausgekickt. Das ist jetzt
ein bisschen
ein Trope jetzt natürlich im Wrestling in den letzten Jahren, auch teilweise aus Japan, New Japan haben da, glaube ich, auch vor ein paar Jahren ein bisschen damit angefangen.
Moment, da muss ich mal kurz reingrätschen. Entschuldigung fürs Reingrätschen, aber das ist wichtig, weil ich höre gerade Olafs Stimme in meinem Ohr, der wieder meckert von, muss das denn sein? Muss das denn jetzt in jedem Match sein? Ist das ja wie beim Bluten. Es gibt aber hier, auch wie beim Bluten, für mich einen Riesenunterschied und das ist die Umsetzung des Wies. Und ich finde, weil bei dieser Veranstaltung, AEW Revolution, gab es mehrfach diesen Moment, diesen One-Count und dann bumm, Kick-Out. Ausnahmslos, alle waren aber bei diesem Pay-Per-View fantastisch. Das waren genau die Momente, wo du das Publikum, Entschuldigung, an den Klöten hattest und mit dem machen konntest, was du wolltest. Du hattest sie komplett auf die falsche Fährte gesetzt. Alle wussten, oh, jetzt kommt wahrscheinlich der knappeste Nearfall ever und auf einmal bumm, Kick-Out. Und das ist für mich der Riesenunterschied zwischen du siehst das die ganze Zeit oder es funktioniert einfach. Und wenn es einfach funktioniert, kannst du das auch 4000 Mal machen, wenn ich nicht damit rechne und die ganze Halle explodiert. Und du musst mal darauf achten bei diesem Match, das ist durch die Veranstaltung. Die Leute, das Match ging 18 Minuten 50, die Leute standen davon 11 Minuten am Stück am Ende. Und wenn die Halle komplett steht, dann machst du irgendwas richtig. Dann kann es nicht zu viel sein oder so, sondern das war unfassbar gut.
Ja, und das muss man halt auch sagen. Und ich werde das heuer, ist auch ein Spoiler, ich werde das heute wahrscheinlich noch öfter sagen. Wenn halt die Leute, die mit zu den Besten der Welt gehören in dem, was sie tun, in diesen Matches diese Dinge tun, dann funktionieren sie auch. Also natürlich muss es nicht in jedem Match sein, aber wie du sagst, also ich glaube Young Bucks, FTR, da wirst du im Tag Team Wrestling nicht sehr viel finden, dass das besser ist. Und wenn die in so einem Match dann genau so einen Spot einplanen, dann wissen die genau, das machen die dann. Vor allem, das war der BTE-Trigger quasi von FTR gezeigt und dann kickt er sozusagen hier, nachdem er seinen eigenen Move genommen hat, bei 1 aus. Natürlich funktioniert das. Es funktioniert ja auch, was haben wir denn, was noch so ein Ding, was auch schon, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren begonnen hat und jetzt plötzlich haben wir es halt dann bei WWE, bei AEW überall gehabt. Das waren halt diese Double oder Triple oder Quadruple Downs in irgendwelchen Multiman-Matches, wo dann die Fans halt entsprechend poppen. Also wenn du das richtig einsetzt, und natürlich wird das gemacht, weil jeder Wrestler schaut sich ja an, was funktioniert und natürlich baut man dann auch das ein in seine Matches, was gut geht. Und das war auf jeden Fall etwas, wir haben ja dann gleich danach nochmal einen BTE-Trigger gehabt gegen Dex Harwood, der hat allerdings erst bei 2 ausgekickt und dann ja, auch noch so ein Nearfall, wo die Leute ziemlich ausgerastet sind, war dann eben der Meltzer-Driver gegen Dex Harwood, wo er auch nochmal ausgekickt hat. Und ich glaube, was die Leute auch gut aufgenommen haben, das war jetzt kein Nearfall, aber das war, als hier Stokely den Superkick oder was, glaube ich, sogar ein Dive.
Ja, das war ein Dive.
Hat im Roll, genau, einen Superkick hat er, glaube ich, auch bekommen, irgendwann zwischendurch. Aber genau, es gab dann einen Dive auf Stokely im Rollstuhl.
Es war auch spektakulär. Also erstmal Respekt, dass er den genommen hat. Weil da kann, glaube ich, richtig viel schief gehen, weil so richtig abfangen kannst du es ja nicht. Das war auch die Phase, wo ich weiß nicht, wie es dir ging. Nochmal, es tut mir leid, ich bin heute der rein emotionale Mensch, weil ich habe mir nicht sehr viele Notizen gemacht. Ich bin ganz ehrlich, dazu war zu viel Action. Markus ist da viel professioneller als ich. Der kann genau alle Abfolgen auflisten und sagen. Aber emotional kann ich genau diesen Moment sagen, dass ich 100% überzeugt war, als Nick rausgedived ist, okay, das war's. Weil das ist dieses klassische Schema, wo du das so halt kennst als Wrestling-Fan. Okay, sie haben doch die Oberhand am Ende geschafft, sie sorgen für die Isolation, Pin, Ende. Aber es ist doch nicht so gewesen. Und da bin ich fast ausgerastet. Wie ging es dir?
Ja, absolut. Also kann ich nichts hinzufügen. Und ja, also der Tope auf Stokely war ja dann auch schon knapp vor dem, Stokely hatte dann auch, glaube ich, nochmal eingegriffen. Oder war das davor? Irgendwann hat
das war davor.
irgendwann, meine genau, da hat er mal, genau, weil da so war es, genau, er ist nämlich aufgestanden aus dem Rollstuhl und hat dann hier, ich glaube, Matt Jackson war es, als der einen Dive machen wollte nach drinnen vom Apron, den hat er festgehalten und dann gab's hier dann auch den Tobi. Ja, und Ende war dann hier ein Spike Piledriver gegen Matt Jackson und dann gab's hier, also Nick war dann am Top Rope und dann gab's hier eine Avalanche Shatter Machine und damit hat FTR die Titel verteidigt. Young Bucks sozusagen hier zu Hause vor der eigenen Familie gedemütigt. Das hat auch Malakai im Laufe des Matches, glaube ich mal, war es Dex Harwood einen Drink ins Gesicht geschüttet. Also die haben auch ein bisschen mitgespielt. Aber ging ja noch weiter nach dem Match und da haben wir die erste von ja mehreren Überraschungen erlebt.
Ja, das war die erste Rakete, die Tony Khan gezündet hat. Und die erklärt das Finish übrigens noch mehr für mich persönlich. Weil erstmal bei der Preview hatten wir gesagt, das ist so ein Match, egal wer gewinnt, wir können mit beiden leben. Das ist beides voll okay und ist auch beides gut. Und hier hat halt FTR gewonnen, Sarah war traurig und dann siehst du auf den Titan Zone, der im Übrigen da auch ein kleines Lob. Ich finde es wirklich gut, dass man mittlerweile diesen Weg gegangen ist, letztes Jahr schon, bei Pay-Per-Views eine besondere Bühne zu haben. Und die Bühne sah diesmal richtig groß aus, hat mir sehr gefallen. Und dann siehst du halt da, wie sich ein Schriftzug bildet und dann Revenge.
Evenge.
Und dann das Weighted R kommt vorne dran, so alles klar. Cope ist wieder zurück. Halle explodiert, aber Cope ist ja nicht alleine, weil der Vater des Jahres ist auch noch da.
Genau, jetzt muss ich mal reingrätschen. Sie haben es sehr schön gemacht. Es kam hier die Musik von Adam Copeland natürlich, dann kam der mal alleine raus. Also hier Revenge, weil natürlich, es gab ja zuletzt vor ein paar Monaten die Attacke gegen Beth Phoenix, also die hatte hier vor seinen Augen den Spike Piledriver einstecken müssen von FTR. Und dann kam hier er mal zum Ring, da haben sich halt FTR schon, okay, der ist alleine, haben sich da schon mal sicher gefühlt, haben sich vorbereitet. Dann ist eben hier die Musik von Christian ertönt. Dann haben die natürlich, weil dumme Heels, nach vorne geguckt und geschaut und dachte, okay, die kommen jetzt zu zweit. Und währenddessen hat sich Christian halt von hinten in den Ring geschlichen mit, ich weiß es nicht, Pfefferspray, Bärenspray, irgendein
Spray. Sagen wir Pfefferspray.
Ich glaube, es war Pfefferspray wahrscheinlich. Und ja, dann haben die hier mal FTR abgefertigt. Also es gab hier ein Spear, es gab einen Killswitch und es gab dann auch noch natürlich Stokely Hathaway. Also wie durch ein Wunder konnte er wieder gehen. Der Dive von Matt Jackson wahrscheinlich geheilt. Und ja, wollte dann der Freund sein, hat dann die Hand angeboten, hat auch, glaube ich, die Hand von, was war's, ich glaube, von Christian sogar genommen zum Handshake und hat dafür auch einen Killswitch einstecken dürfen.
Und gut gesellt.
Ja,
den hat er richtig gut genommen.
Ja, da war tot. Young Bucks kommen dann aber auch wieder in den Ring. Gibt jetzt nicht irgendwie die große Umarmung, Versöhnung, weil die sind sich auch, sind schon gegenübergestanden. Gab es auch einen Stairdown, das heißt, jetzt haben wir natürlich hier, das große Match wird natürlich hier sein, mal, Copeland und Christian gegen FTR, aber auch die Young Bucks werden da mitspielen und ich würde es jetzt nicht unmöglich finden, dass wir da vielleicht in Wembley einen Three-Way bekommen könnten.
Na, nicht nur das. Jetzt ein bisschen. Nicht nur das. Wir kriegen da mehr. Das ist meine Prediction.
Noch mehr.
Ja, wir kriegen erstmal, muss ich sagen, es war bei diesem Event sehr, sehr schön, das mit Sarah zusammen zu gucken, weil Sarah halt gar keine News liest oder sonst irgendwas und die hat gehüpft, die hingen da so richtig, oh mein Gott, der ist da. Und dann, oh, ja, da hat sie realisiert, warte mal, der ist ja nicht alleine. Wow, also es hat super funktioniert. Und dann hast du halt irgendwann gemerkt, so, da rödelt das. Also klar, sie hat dann auch deine Prediction gesagt, oh, all in dann am besten, alle drei. Weil das wird ja der große letzte One sein von den beiden. Aber ich habe gesagt, nee, warte mal, überleg mal, was macht die eigentlich genau aus, wenn es schon der letzte One sein soll? Dann hat sie geschaltet. Und das ist nämlich auch mein Gedankengang. Die beiden haben doch ein Match erfunden. Mit drei Teams. Und
du meinst, dass wir ein TLC bekommen?
Genau das sehe ich da. Weil das wäre halt das perfekte Ding. Das
kann
natürlich sein,
ja. Weil du kannst hier bei Dynasty im April kannst du mal das FTA-Match machen. Vielleicht gewinnen sie die Titel. Dann machst du was mit den Bucks. Dann gibt es vielleicht einen Eingriff. Und dann muss das hier, ja, finde ich.
Dann sagen die Veteranen, so, jetzt zeigen wir euch mal, was wir erfunden haben. All-in, größte Bühne, die wir haben, TLC-Match. Würde ich nehmen, bin ich ehrlich.
Würde ich auch nehmen.
Aber hast du nicht dran gedacht?
Ich habe an Three-Way gedacht, ich habe jetzt tatsächlich nicht, TLC ist mir noch nicht in den Sinn gekommen, aber macht Sinn. Übrigens, Presale ist ja schon gestartet am Montag. Heute? Gestern? Gestern? Hast du dein Ticket geholt?
Nein, das mein Problem ist, was heißt ein Problem? Nein, eigentlich ist es was Positives. Ich habe den Job gewechselt. Aber wie in jedem Job ist es ein bisschen schwierig, dann halt im Vorhinein direkt schon zu sagen, alles klar, ich nehme direkt Urlaub und da. Und Sarah musste jetzt leider schon vorher bei sich in der Firma den Urlaub beantragen. Also musste ich quasi schon ihren Urlaub nehmen. Und wir können es da halt einfach zeitlich nicht.
Das heißt, du wirst es von der Couch sehen, aber in bester Sendezeit zumindest.
Von der Couch, genau. Und ey, bald kommen die ja eh nach Deutschland, von daher.
Schauen wir mal. Bin gespannt.
Hast du denn eine Karte schon?
Ich habe den Antrag aufs Presseticket abgeschickt. Also die Leute, mit denen ich da bin, die haben sich tatsächlich schon Tickets geholt. Ich glaube, die haben jetzt auch relativ gute Tickets bekommen. Acht Plätze sogar nebeneinander bekommen, wie sie das wollten. Und ja, ich werde mir das Ganze wahrscheinlich, also die haben auf jeden Fall die bessere Sicht als ich, weil wenn ich da wieder in der Presse im Wembley-Stadion sitze. Aber ich habe mittlerweile meinen AEW-Feldstecher dabei, mit dem hat es das letzte Mal relativ gut funktioniert.
Ja, vielleicht schaffe ich es doch noch, aber ich glaube es halt einfach nicht. Aber es wird, glaube ich, wenn das Match wirklich bei All In stattfindet, es würde halt nur Sinn machen für mich.
Absolut,
ja. Dann hast du halt einen richtigen Banger. Und ich finde, bei Revolution wurden so gesehen weitere Banger für All In angeteasert.
Ja. Ja. Kommen wir gleich zu einem möglichen weiteren Banger oder zumindest zu einem Match, das durchaus sehr, sehr gut auch war. Wir hatten hier Toni Storm gegen Marina Shafir mit der Stipulation, niemand darf hier am Ring sein. Also alle sind sozusagen hier von Ringside verbannt. Das heißt hier keine Conglomeration und auch keine Death Riders und auch keine Butler oder sonstigen Service-Personalien. Also nur die beiden Damen, die sich hier gegenüberstehen. Und ja, das hat Marina Shafir auf jeden Fall sehr gut gemacht. Die hat nämlich einfach gesagt, also wenn Toni Storm hier da ist, egal ob alleine oder nicht, ich verprügel die einfach mal ein bisschen.
Ja, und zwar richtig. Also erstmal muss man sagen, in der Preview hatten wir es schon gesagt, ich finde es toll, den Weg von Marina halt mitzugehen. Ich finde, bei ihr fehlt noch ganz viel, aber du siehst halt diese stetige Verbesserung und wie gut die Death Riders ihr getan haben. Und sie hat halt irgendwie irgendwas Sympathisches. Ich weiß nicht warum. Sie versucht Badass zu sein, wie sonst was. Und sie, je mehr sie das macht, desto netter finde ich sie irgendwie.
Ja, das Match, also die hat schon was. Und sie hat sich auch, stark verbessert. Aber es hatte auch John Moxley, hatte das schon noch bevor sie bei den Death Riders waren. Ich kann mich erinnern, das war ein Interview vor ein paar Jahren. Da hat er gesagt, dass er eines seiner Ziele ist. Er will quasi der Welt zeigen, was Marina Shafir für ein Badass ist. Und ja, das hat er ja mittlerweile gut gemacht.
Ey, das wissen wir ja, jemand, der halt barfuß in Reißzwecken tritt, das ist schon hardcore. Und auch was ich bei ihr mag, also es gibt halt Wrestler und Wrestlerinnen, die halt starke Defizite haben. Wenn du dir dessen bewusst bist, dann respektiere ich das unfassbar, weil sie wirkt quasi um ihre Schwächen so gesehen herum, betont aber ihre Stärken. Das war genau das, was du in diesem Match gesehen hast, dieses Brutale. Sie kann halt, wenn sie zutritt, das sieht ja wirklich so aus, man hört es ja auch, das sieht nach Aua aus. Und das hat Impact. Und ihre Moves haben halt Impact. Das ist unkonventionell, hat halt oft was Judo-haftes. Aber das fand ich cool. Ich war überrascht, wie dominant sie gerade in der ersten Hälfte des Matches, was nicht sehr lang war, ging mal, ja, genau. Toni Storm war.
Knapp unter 10 Minuten, ja, genau.
Ja, also ich hätte niemals gedacht, dass sie so dominant ist. Ich habe eher damit gerechnet, bei dem Match lag ich daneben, dass es so ein Kopf an Kopf hin und her ist, wo Toni Storm halt sehr gleichwertig ist, aber die ersten Minuten hat Marina alles dominiert. Kann man so zusammenfassen. Das war halt pure Dominanz erstmal.
Ja, es gab da noch so einen Backsuplex, Spinning Backsuplex vom Apron weg. Und der Turning Point kam dann eigentlich das war nicht der einzige Biss des Matches, aber da hat Toni Storm mal also es kommt auch davon, wenn du ohne Stiefel wrestlest, dann wird er halt auch mal in den Fuß hineingebissen, wenn es notwendig ist.
Was ich sehr, sehr passend so für Toni Storms Charakter finde. Weil sie ist halt wirklich diejenigen, die halt so, kann man sagen, kein Schamgefühl hat. Und wenn halt da ein nackter Fuß ist, beißt sie halt rein. Ist zwar nicht so schön, für die meisten zumindest, aber es war halt sehr effektiv und eigentlich klug. Also bislang kam ja niemand darauf, aber es war halt sehr effektiv und sie hat es mehrfach gemacht. Und dadurch halt natürlich Marina halt geschwächt und so halt nach und nach selber die Offensive gestartet.
Also gab da noch ein DDT und dann ging es eigentlich los. Dann gab es ein paar Release oder ein ja, eine Serie von Released German Suplexes. Und da gab es hier dreimal eben hier die Sweet Cheek Music, also die Hip Attack in die Ecke hinein mit dem Storm Zero, da aber noch ein Kick-Out. Ja, und dann hat Marina Shafir hier versucht, die Mother's Milk anzusetzen, und da hat sich Toni Storm wohl gedacht, also Muttermilch, weiß ich, wo die herkommt. Dann gab es den nächsten Biss, der ging hier nämlich direkt, ja, in die Brust hinein, und da hat auch Marina Shafir dann losgelassen.
Ja, das war das war auch wiederum interessant zu sehen mit Sarah zeitgleich, weil ich musste halt schmunzeln und neben mir habe ich nur gehört, aua, aua, aua.
Ja, nicht so angenehm.
Nee, und es war halt eigentlich sehr, sehr, wieder sehr klug, also ohne Scham, aber vor allen Dingen effektiv. Und von daher unkonventionell, Publikum ist drauf abgegangen. Und warum auch nicht, da kannst du ja auch einen Berg wie Marina halt zu Fall bringen.
Genau, und das ist dann auch passiert, also es gab dann noch ein Headbutt, dann gab es hier von Toni Storm das Big Package, und damit hat sie auch dieses Match für sich entschieden, aber auch da war die Geschichte des Matches noch nicht auserzählt, also Marina dann verschwunden, Toni Storm feiert ein bisschen, ist dann auch schon die Rampe runtergegangen, ist dann quasi auch schon ein bisschen zusammengebrochen, auf der Rampe gelegen, und dann ist hier plötzlich eine andere Dame, die wir kennen, im Ring aufgetaucht, und ist auch jemand, den ja Marina Shafir gut kennt, nämlich eine ihrer besten Freundinnen. Ronda Rousey stand hier plötzlich im Ring.
So, jetzt haben wir Redebedarf, oder?
Ja, also weil man muss. Ich rede gern drüber.
Also erst einmal muss man sagen, ich wurde leider Gottes morgens gespoilert, genau mit diesem kleinen Bild. Aber war ganz gut, weil ich glaube, das Publikum hatte anfangs erstmal Riesenprobleme zu wissen, was ist denn das? Wer ist denn das? Man sieht erstmal, dass hier jemand reinkommt. Und du hast halt gemerkt, das war nicht dieses, so wenn jetzt ein Entrance-Team gekommen wäre, wäre direkt so, oh mein Gott. Und jetzt war halt eher dieses Schleichende durch die Halle innerhalb von 5 bis 10 Sekunden, dass so alle realisieren, ach, ja, yeah, okay, dieses, aha, cool, ach nee, buh. Und Heat sondergleichen, Wanda, die ja in Interviews nicht so gut übers Wrestling gesprochen hat.
Naja, ich glaube, die vor allem, die nicht so gut über Wrestling unter TKO gesprochen hat.
Ich wollte das gerade sagen, das ist, glaube ich, gerade der Punkt, wo man halt sehr viel deuten kann. Ich persönlich habe es auch so damals schon gedeutet, dass halt ihre Aussagen sich auf das Wrestling oder ihre Wrestling-Erfahrung in der WWE bezogen hat.
Vor allem den zweiten Run. Also das hat genau. Sie mehrfach
auch gesagt. Und das da halt ja auch, ist ja ein ganz anderer Workflow bei beiden Unternehmen. Es kann aber auch sein, ganz ehrlich, ich kann nicht in den Kopf reingucken, dass sie allgemein das Wrestling meinte, so oder so. Und das ist für mich der wichtige Punkt. Ob ich ihre Aussagen gut finde oder nicht, irrelevant. Ich kann die hassen. Und die Leute können die hassen. Also nicht eine Heat, sondern einfach eine Go-Away-Heat. Können die alles machen. Aber was dieser Name immer noch bringt, und da kann man halt sagen, oh, nee, ist nicht so, Reaktion. Und das merkst du allein daran, was auf Twitter los war. Das merkst du daran, wie es momentan in jedem Wrestling-Forum halt alle gibt, die ihren Hass freien Lauf lassen oder halt ihre Meinung äußern oder diskutieren oder sie feiern. Aber das ist die Sache, die halt AEW bisher nicht geschafft hat und auch lange brauchen wird, bis sie es schafft, aus dieser Wrestling-Bubble rauszukommen. Mit der Ronda Rousey kriegst du Schlagzeilen, genau, die du sonst nicht kriegst.
Und die ist immer noch ein Star, also man hat ja doch ein bisschen so, dass man hatte so ein bisschen versucht, sogar hier die Steve Austin, Mike Tyson Geschichte nachzuspielen, weil was ist passiert? Also Toni Storm hat sich so ein bisschen Undertaker-mäßig dann aufgesetzt, dann hat Ronda ihr gedeutet, ja komm halt, dann ist sie da sehr motiviert zum Ring gestritten, dann gab es so einen Stare-Down und dann sind halt sofort Referee, Security, der ganze Ring war voll dazwischen gestürmt, haben die beiden getrennt und im Zuge des Getümmels hat Marina Shafir das auch ausgenutzt und hat dann nochmal Toni Storm von hinten ausgenockt. Und also es macht natürlich Sinn. Man hat hier einerseits erwähnt, Ronda Rousey wird ja auf Netflix am 16. Mai hier gegen Gina Carano antreten.
Oh, da habe ich richtig Bock auf den Fight.
Ich auch, aber ich heirate an dem Tag. Also ich weiß noch nicht, ob ich es live gucken
kann. Hallo, Prioritäten setzen.
Aber das ist natürlich eine Geschichte. Das heißt, man hat hier natürlich nochmal ein bisschen diesen Fight gehypt. Auf der anderen Seite wäre das ein bisschen verfolgt, eher in der MMA-Richtung. Also Ronda Rousey ist natürlich im Moment sehr angepisst, auch auf TKO. Warum? Die wollte eigentlich, oder es war ursprünglich geplant, dass dieser Fight bei UFC stattfinden soll. Da war sie auch mit Dana White und mit der UFC im Gespräch. Und als die dann aber also die wollten das eigentlich zum Ende letzten Jahres machen, als das noch sozusagen als Pay-Per-View auf ESPN lief, dann ist dieser Deal ausgelaufen, hat Gina Carano gesagt, nein, sie ist da nicht in Shape, also sie muss länger trainieren, Ende des Jahres schafft sie nicht. Und mittlerweile sind die ja auch bei CBS, beziehungsweise Paramount. Und ja, jetzt gibt's natürlich keine Pay-Per-View-Einnahmen mehr. Und da haben die halt gesagt, den beiden Damen, ja, also das, was ihr wollt, weil die wären an den Pay-Per-View-Umsätzen beteiligt gewesen. Und das mittlerweile, wisst ihr ja, regiert bei TKO die Wirtschaftsbosse und nicht unbedingt die, die sagen, wir wollen das beste oder das spannendste Produkt haben. Und haben halt jetzt gesagt, ja, dann gibt's halt die Kohle nicht. Und daraufhin sind ja die jetzt hier bei der Promotion, bei MVP Promotions von Jake Paul, und das Ganze läuft auf Netflix. Und ja, Ronda hat sich da jetzt sehr abfällig auch über die Leute bei TKO geäußert. Und das passt natürlich ein Stück weit hinein. Also sie bekommt hier ihre Publicity, AEW bekommt die Publicity. Und sie kann sozusagen hier nochmal dem TKO-Konzern vielleicht ein bisschen was auswischen. Also es waren wohl auch, bei WWE haben wohl nicht sehr viele Leute gewusst, dass sie auftauchen wird, und die meisten, vor allem im Management, waren da wohl sehr schockiert.
Ja, wobei, ich habe das Auswischen, irrelevant. Also es ist so vergossene Milch.
In ihrem Kopf, also ich glaube, in ihrem Kopf ist das für sie so ein Ding, wenn ich jetzt hier vor allem bei AEW auftrete, dann bin ich damit automatisch nicht bei der WWE, und dann schadet das vielleicht dem Ansehen, weiß ich nicht. Also die ist natürlich sehr angepisst, wenn man sich so die Interviews in letzter Zeit auch
für die hat auch ein großes Ego.
Absolut. Nein, das passt. Aber wie gesagt, die kann natürlich, und das haben wir gesehen, also die, weil Leute gesagt haben, ja, es interessiert ja niemand mehr, wird halt auf Netflix was bringen, aber live wird keiner in der Halle sein. Die haben auch den Vorverkauf gestartet und die haben ziemlich viele Tickets am Tag 1 verkauft. Das heißt, Ronda Rousey als Draw funktioniert immer noch. Und jetzt werden wir natürlich gucken. Also 16. Mai, ich glaube, vor dem Kampf wird die nicht irgendwo in den Wrestling-Ring steigen.
Nein.
Tony Khan hat das aber auch zu, also gesagt, ja, ist halt eine gute Freundin von Marina Shafir und war so hier als ihr Backup. Hat jetzt aber auch nicht so geklungen, als wäre das eine einmalige Geschichte. Es ist dann natürlich auch Mina Shirakawa rausgekommen hier, um nach Toni Storm zu gucken. Und, was vielleicht viele nicht wissen, Ronda Rousey hat ja mit Marina Shafir zumindest für Ring of Honor schon mal ein, zwei Matches gemacht. Das heißt, und die hat sich zum Beispiel auch in Interviews sehr positiv über den John Moxley geäußert, hat gesagt, ja, also das, was John Moxley für Marina Shafir gemacht hat, ist absolut großartig. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, und ich glaube, Double or Nothing zum Beispiel ist ja kurz nach dem Fight, und wenn sie dann nicht ganz fit ist, ja, dann haben wir natürlich All In. Hätte man das nächste mögliche große Match, und dann vielleicht hier Toni Storm, Mina Shirakawa gegen Marina Shafir und Ronda Rousey, würde ich auch nehmen.
Ich schmeiß mal kurz Google an. Double or Nothing, wir haben am 24. Mai. Boah, glaube ich nicht.
Eine Woche später ist halt die Frage, ob das kommt drauf an, wie der
Fall. Nee. Also ich hatte gleich, als ich sie sah, den Call bei Sarah gemacht von, okay, All In. Und da machst du halt ein Women's Tag Team Match, brauchst den Titel nicht, hast trotzdem halt eine riesengroße Ansetzung. Und ich bin jetzt mal auch ganz ehrlich, ich glaube auch, dass ihr die Company halt ziemlich am allerwertesten vorbeigeht, soll es auch. Die werde ich nicht lange bei AEW sehen.
Nein.
Sie wird aber halt, wenn die einmal Match hat, okay. Wenn die zweimal Match hat, auch okay. Ich sehe es einfach nur als Business-Ansatz, und das ist halt einfach dieses, ich bin AEW-Fan, ich bin Wrestling-Fan, und ich hoffe einfach, dass halt Wrestling aus dieser Bubble getragen wird. Und gerade jetzt halt, also der Zeitpunkt, wie du das halt richtig gesagt hast, das ist Promotion für das Match bei Netflix.
Aber
umgekehrt aber halt auch.
Umgekehrt eben auch, genau, weil man hat Tony Khan ja auch gefragt bei der Pressekonferenz, also ob er dann irgendwie auch hier bei der Netflix-Show vor Ort sein wird, und er hat dann irgendwie gesagt, ja, also ich glaube wahrscheinlich schon. Das kannst du natürlich dann so ein bisschen Brock Lesnar Undertaker-mäßig machen, und ich meine, das ist MVP Promotions, Jake Paul, also ich meine, die wissen ja auch, wie Social Media und Online-Marketing funktioniert. Das heißt, ich kann mir das ja durchaus vorstellen, dass die vielleicht hier was machen, dass hier Toni Storm dann bei der Netflix-Show vielleicht auftritt und da vielleicht ein bisschen die Konkurrenzsituation nochmal anheizt.
Also ich meine, du wirst ja allein schon Marina halt Ringside haben. Allein schon das reicht ja schon aus als PR. Genau. Zumindest hatte ich das gelesen, dass sie halt Ringside sein wird. Für mich, ich kann jeden Wrestling-Fan verstehen, der sich aufregt, aber ich muss mal einfach sagen, es gibt einfach die romantisierte Sicht von uns Wrestling-Fans. Und einmal die wirtschaftliche. Und ich sehe das Ding halt komplett aus wirtschaftlicher Sicht. Es ist super klug. Das ist genau das.
Absolut.
Eine der Sachen, die halt AEW helfen kann, die den Wrestling helfen kann.
Also das wäre das Dümmste, was du machen kannst, diese Chance nicht zu nutzen, wenn sie sich bietet. Weil jetzt gerade ist Ronda Rousey wieder ein Mainstream-Name, die bekommt gerade sehr viel Publicity. Haben wir jetzt auch. Jetzt haben sie Francis Ngannou, jetzt haben sie Nate Diaz, also viele von den alten UFC-Namen. Und wir wissen ja auch, also es soll jetzt kein MMA-Podcast werden, aber es ist ganz interessant vielleicht für den Kontext. Wir bekommen im Juni ja auch die Show vor dem Weißen Haus hier, die Donald Trump-Show zu dessen 80. Geburtstag, die ja wirklich ein grottiges Line-Up hat. Also das ist ja, da haben sie angekündigt, das ist so wie Paul Levesque, der hier die große Revolution für Wrestlepalooza angekündigt hat, wo dann nichts passiert ist. Und da haben sie auch gesagt, das wird die größte, die beste, die tollste Show aller Zeiten hier bei UFC. Und dann haben die da so ein mediocre Line-Up. Und die Jake Paul-Show, und natürlich sind das nicht mehr ganz aktuelle Namen, aber die haben jetzt für ihre Netflix-Show eigentlich größere Namen angekündigt als alles, was irgendwie auf dieser White House-Show ist. Und das spielt alles ein bisschen hinein. Also du kannst hier diesen ganzen medialen Hype, kannst du da, glaube ich, ganz gut mitnehmen.
Ja, definitiv. Und jetzt pass auf, Überleitung. Als die beiden dann die Halle verlassen haben, gingen sie halt über den Death Riders Ausgang, quasi, also nicht den Titan Zone.
Und Ronda übrigens mit der alten Roddy Piper Jacke.
Ja, also nicht der ganz, ganz alte, aber diese
nicht die Lederjacke, sondern die College-Jacke, genau.
Nee, das fand ich cool und ich finde auch, das ist so eine Art und Weise, wie du sie eigentlich einbauen könntest, sofern sie halt die Auftritte machen würde ab und an. Die kann halt quasi im Hintergrund bei den Death Riders stehen, da weißt du, okay, da sind zwei Badass-Frauen, warum nicht? Aber Badass ist auch John Moxley, der kam entgegen, das ist eine Überleitung, das ist unfassbar, zum, für mich, beim persönlichen Match of the Night.
Ja, also auf jeden Fall werde ich nicht mit dir streiten. No Time Limit, Continental Title. Warum? Weil es ja zuletzt das Match gab, das eben hier ins Time Limit hineingelaufen ist. John Moxley gegen Takeshita. Und ja, die haben hier diesmal nichts zurückgehalten und haben da gezeigt, was zwei der besten Wrestler der Welt so machen können, wenn sie Zeit und die richtige Bühne dafür haben.
Ja, und das auch noch von, überleg mal, ich bin nun mal nicht der größte Moxley-Fan von seiner Art zu kämpfen. Ich weiß, er ist ein Superstar und einer der wichtigsten Wrestler überhaupt und auch einer der verdientesten bei AEW. Mega Respekt, aber die Matches von ihm gucke ich mir nicht gerne an, weil du halt oft Schema F hast. Das Match ging ultra langsam los, wo halt Moxley doch eher derjenige ist, der halt in seiner Rolle des Provokateurs ist. Takeshita ist derjenige, der halt endlich beweisen will, von so, hey, ich bin aber stärker als du, ich zeig's dir noch. Aber das war halt langsam. Was sie halt in diesem Match unglaublich gut gemacht haben, ich mag generell Matches mit so einem Spannungsaufbau, so ein nicht eine gerade Linie von der Spannung her, sondern solche proportional immer weiter steigen, irgendwann so richtig steil nach oben gehen.
Also es war ein New Japan Match eigentlich. Also das war so dieses Match, was mal so ein bisschen langsam losgeht und wo du, das sind so diese bisschen hinterlistigen Matches, die du guckst, also auch wenn du es im Nachgang, also wenn jemand sagt, ah, das musst du dir angucken, das Match war absolut großartig, also wenn du schon weißt, jemand sagt dir, das Match war gut und dann guckst du das und dann so die ersten paar Minuten schaust du das an und sagst du, ja, das ist eh ganz, also natürlich ist das gut, ja, aber es ist
jetzt genau so insgesamt gucken.
Und plötzlich bist du an dem Punkt in dem Match, wo du von der Couch aufspringst und schreist und sagst, ah, das ist absolut großartig, und das hatte so ein bisschen den Aufbau auch.
Ja, also sie haben mich komplett gekriegt. Also die ersten Minuten, ich mochte das erste Match von ihm total. Aber das war anders als das jetzige. Und beim Anfang habe ich gedacht so, oh Mann, Leute, ich habe mich so auf das Match gefreut, was ist denn los? Warum gibt ihr denn Gas? Weil es fühlte sich, die ersten Minuten war das ja relativ so ein Standard-Moxley-Match von der Art und Weise. Diesen Moves und dann Pause, Moves und dann Pause. Aber dann wurde es schneller und ich finde auch, das ist ein Match, das will auch nicht jeder hören wahrscheinlich, wo man eigentlich nicht Moves aufzählen sollte und auch nicht Sequenzen, sondern halt eher das große Ganze sehen. Weil das große Ganze ist hier halt wirklich dieses, da ist der Veteran, der halt den Titel hält, und das ist ein Takeshita, wo eigentlich jeder sieht, das ist ein Superstar. Er ist eigentlich ein Heel, kriegt aber Pops ohne Ende, der kompletten Halle. Die Halle stand einfach hinter ihm. Wollte, dass halt Takeshita, einer von uns, es endlich schafft.
Genau.
Und diese Verbissenheit ist so gut gewesen.
Ist ja auch nicht mit der Don Callis Family rausgekommen.
Ja, und da hatte sich auch zuletzt ja auch dagegen gesträubt, dass halt jemand eingreift und seinen Kontrahenten schon schwächt, sondern er wollte wirklich dieses, ich beweise es den Leuten. Und diese Geschichte hat man so gut erzählt. Und irgendwann gab es diesen Punkt, wo du gemerkt hast, ja, Takeshita kämpft sich immer weiter hoch und es wird immer mehr auf Augenhöhe. In dem Moment, wo die irgendwann diesen Punkt hatten, wo die auf Augenhöhe waren, da wurde also das ja ein Konterfestival sondergleichen. Holy shit. War das gut. Ich gebe zu, nicht nur die Crowd ist irgendwann halt auf dem Bein gewesen. Ich auch. Und wir haben irgendwann auf der Couch gesessen. Das finde ich ein gutes Signal eigentlich. Wir haben halt gelacht. Und zwar aus, aus Spaß. Wir hatten so viel Spaß, die ganze Zeit. Oh mein Gott, Leute, die ganze Zeit. Boah, war das großartig und dramatisch.
Genau, weil es ging ja relativ früh, ist der Cashdad aufs Knie gestürzt und dann ist auch die ganze Zeit über dieses Knie attackiert worden. Es war diese Verletzung, diese Knieverletzung hat dann auch eine Rolle gespielt. Moxley überhaupt, glaube ich, der Erste, der aus dem Raging Fire ausgekickt hat. Dann gab es einen Avalanche Death Rider, wo auch Takeshita ausgekickt hat. Und dann wieder eben hier das den Power Drive Knee irgendwann zeigen und stolpert halt oder bricht zusammen, weil das Knie halt so angeschlagen ist. Also das war natürlich sehr, sehr gut entsprechend erzählt. Und dann hat Moxley hier auch dann den Renegade Choke angesetzt und ja, hat hier sozusagen damit das Match auch für sich entschieden. Also auf jeden Fall.
Kann ich da ganz kurz was sagen?
Ja, also nur zum Thema keine Moves aufzählen.
Nee, das fand ich super, aber genau bei diesem Finish muss ich eine Sache herausheben. Die Geschichte, es war ja wirklich so, dass Takeshita immer näher dran war. Und er hatte auch diesen One-Count-Kickout, wo er halt sich dann aufgepusht hat und die ganze Halle so, ja komm, jetzt hol es dir. Und was ich bei diesem Finish so unfassbar gut fand, war nicht nur halt die Art und Weise, sondern halt auch die Mimik. Weil man sagt ja immer gern, Wrestling ist so ein bisschen Daily Soap mit Sport gemischt. So erkläre ich das halt Leuten, die das nicht gucken. Und das stimmt ja auch. Aber es gibt bei Daily Soaps halt gute Schauspieler und schlechte Schauspieler. Wer das noch nicht gesehen hat, achte mal bitte bei diesem Griff, auf Aufgabegriff, auf die Mimik von Takeshita. Du kannst fast schon in seinem Gesicht diesen Moment sehen, von wegen so, Mist, ich werde hier nicht rauskommen. Es ist egal, was ich mache. Der hat meine Arme hinten eingeklemmt. Und in dem Moment, wo die Arme eingeklemmt waren und alles eingeklemmt war, ist diese Mimik von Takeshita so unfassbar stark. Die erzählt so viel Geschichte und schließt diese Geschichte dieses Matches so perfekt ab, dass mich das richtig mitgenommen hat. Also ich war wirklich so, das tat mir so leid. Und dann geht er halt K.O. Aber es war halt eben nicht dieses K.O., sondern dieses so, vorher diese Erkenntnis. Und die Erkenntnis fand ich viel wichtiger als das K.O. selber.
Absolut, ja, genau. Dann war sehr, sehr schön analysiert. Nein, war ein absolut fantastisches Match. Also schaut euch, wenn ihr jetzt sagt, von 4,5 Stunden Pay-Per-View kriege ich zeitlich nicht unter.
Doch.
Das Match, also ja, man muss Prioritäten setzen.
Man kann ja auch zweigeteilt gucken. Man muss das ja nicht alles am Stück gucken.
Das stimmt natürlich. Also man kann sich das ein bisschen einteilen. Nein, aber absolut fantastisches Match. Da verliere ich gleich die Fähigkeit zu sprechen, ob der Begeisterung. Ja, und dann Takeshita verlässt hier eigentlich den Ring. Moxley streckt ihm die Hand entgegen. Takeshita kommt nochmal zurück, wird hier eingeschlagen, gibt auch noch ein paar Worte von Moxley mit auf dem Weg. Und dann
auch wichtig,
also Takeshita geht dann. Und dann kamen wir hier zu Überraschung Nummer 3 an diesem Abend. Nämlich
hintereinander.
Nämlich der unglaubliche Hulk wurde hier im Labor zusammengebaut.
Jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch nicht menschlich. Ne? Wenn du jetzt einen Bandscheibenvorfall, ist schon was Blödes. Einen doppelten Bandscheibenvorfall zu haben, ist noch blöder. Das aber am Nacken zu haben, ist absolut blöd. Ein Wrestler zu sein, das dabei zu haben, das ist ja geisteskrank. So, okay. Dann hast du halt einen Will Ospreay, der halt weg ist, der wird operiert. Und
am 17. September.
Ja, und du hoffst einfach nur, boah, ey, das kann so lange dauern.
Nachdem er da bei Forbidden Door noch nichts getan hat, um seinen Nacken irgendwie zu schonen, sondern mein letztes Match, ich hau mal alles raus.
Ja, und dann ist er in der Verletzungspause, wo halt jeder eigentlich weiß, so, oh, ich weiß, all in möchte er. Kann aber sehr knapp sein, weil das ist einfach,
also realistisch gesehen, das dauert. Normalerweise sagst du, geht sich nicht aus. Normalerweise sagst du mindestens ein Jahr lang. Und der konnte auch, also das muss man vielleicht dazu sagen, also ja, kurzer Spoiler, wir kosten es hier ein bisschen aus. Wir sprechen gleich darüber, dass hier Will Ospreay wieder aufgetaucht ist. Aber soweit ich das gehört habe, auch von Leuten, der war noch im Januar, nicht in der Lage, körperlich irgendwas zu tun.
Ja, und irgendwie hat er anscheinend seitdem, war er in der Lage, 4000 Kilo zu stemmen. Weil es ist nicht nur so, dass Will Ospreay zurückkam nach einem Video, das ein bisschen was von Mischung aus Hulk und Resident Evil hatte. Er wurde quasi, ja,
Also das war sehr schön da. Entschuldigung, ich muss da nochmal kurz reingehen.
Alles gut.
Du hast halt hier dieses Video, wo du halt hier siehst, so mit grünem Licht und so, und ein Arzt, der da irgendwelche Dinge hineinspritzt, und dann fällt hier die Sauerstoffmaske und da steht hier, es gibt so einen Balken, der von 99% auf 100% sieht, und dann siehst du hier Will Ospreay. Das Ganze spielt sich halt alles auf dieser Videoleinwand ab, und da währenddessen siehst du halt hier die Death Riders, oder sind alle hier rausgekommen, um Moxley zu gratulieren, die gerade dabei sind, auch so hier durchs Publikum eigentlich zu verschwinden. Und dann siehst du so hier Moxley, wie ich es mir halt vorstelle im echten Leben, wenn du nimmst John Moxley, nimmst Jonathan Good, hier irgendwie so einen, wenn du eben das Ganze als Trailer siehst, und ich glaube, John Moxley ist jetzt niemand, der sagt, in meiner Freizeit gucke ich gerne Superheldenfilme. Er schaut sich das so ein bisschen halb misstrauisch, halb amüsiert an, sagt quasi mehr oder weniger zu den Leuten, was ist das für ein Scheiß, winkt dann noch so ab und will eigentlich gehen. Und dann kommt hier die Osprey-Musik und es kommt Will Ospreay raus. Und es kommt Will Ospreay raus, der sich hier das T-Shirt auszieht.
Und der immer noch Muskeln bestellt. Genau, das ist ja nicht normal gewesen.
Ja. Und der sich dann Richtung Ring begibt, laufend. Und die Death Riders sagen hier, oh shit, weil wenn wir zurück, also wann haben wir wirklich Will Ospreay hier zuletzt eben, hab's erwähnt, Forbidden Door. Und da wurde er sein Nacken sozusagen hier nochmal mit dem Stuhl, ja, gepilmenized, also eingeklemmt, draufgesprungen, wurde dann noch mit der Trage abtransportiert. Das heißt, die Death Riders waren auch die, die seinen ohnehin schon, also auch in der Storyline, ohnehin schon kaputten Nacken nochmal weiter malträtiert haben. Und jetzt sagt er natürlich, auch hier, die Revenge, eine Revenge-Schriftzug haben wir schon für Copeland verbraucht. Aber auch der will natürlich nicht hier, ja, sich der philosophischen Diskussion hingeben und ein Käffchen trinken, sondern.
Oh, das wäre aber auch mal geil. So, Wrestler kommt zurück, dann so, lass uns mal diskutieren.
Ja.
Aber er saß anders. Er hat sich nur gedacht, ich springe mal.
In dem Fall gab es aufs Maul. Das ist auch nicht so, dass du sagst, ja, kommt jetzt, und dann gibt's irgendwie drei Schläge, und dann gibt's ein Beatdown, sondern, ja, die haben wir mal festgehalten. Es gab mal Hidden Blade hier, Hidden Blade da, Springboard, Back Handspring, Elbow. Und weil es so lustig ist mit dem frisch operierten und frisch genesenen Nacken, also ich glaube übrigens 25. Februar war dann der Zeitpunkt, wo er die Medical Clearance bekommen hat, wohl von seinem Arzt, also vor knapp 3 Wochen. Und dann gab es mal einen Full Twisting Moonsault nach draußen, wo er nochmal ich glaube viel hat nicht gefehlt, fast mit dem Kopf auf den Apron geknallt wäre.
Ja, der wäre Apron kaputt gegangen.
Ja, also... Hallo, Will Ospreay ist wieder da, und Will Ospreay hat mal gezeigt, also ich kann schon alles, was ich vorher konnte.
Ja, er hat ja auch so Richtung Publikum mal mit dem Nacken zu fangen, so ist, ja, passt, genau. Alles okay, das fand ich auch sehr cool. Hier wieder Bezug zu Sarah, muss ich einfach machen, weil das ist ihr Lieblingswrestler, und sie hat das Video, das ist irgendwie interessant zu sehen, wie unterschiedlich es ist. Ich habe das nach 2 Sekunden so, ich sehe die Augen, alles klar, Will Ospreay war mir klar, ich habe mir nichts gesagt. Und du hast halt gemerkt, wie Sarah hat echt gebraucht. Die hat gebraucht, bis die Maske fiel, da so, oh nein. Dann so, oh, der kommt wieder, sprich Zukunft. Und dann kam der raus, und ja, das war ein bisschen wie der Halle. Da ist sie aufgesprungen, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und die ganze Halle ist auch explodiert.
Also da hat auch, ich glaube, Will Ospreay hat er heute, gestern oder heute ein Video gepostet, das ihm irgendjemand geschickt hat von 2 kleinen Kindern, die wohl auch so, wo auch Will Ospreay der Lieblingswrestler war, die sich da so ein Junge und ein Mädchen, so im, weiß nicht, Grundschulalter, die sich das hier angeguckt haben und die dann auch quasi, ja, sehr, sehr, sehr happy waren.
Ja, und also ich war auch unfassbar happy. Ich meine, es ist ein fantastischer Wrestler. Es ist vor allen Dingen auch super zu sehen, dass es gut geht, auch wenn die Narbe echt eklig ist. Die war nicht hinten, wie ich eigentlich dachte, sondern vorne.
Nein, du gehst
anscheinend vorne durch.
Ja, genau, du gehst normalerweise da vorne durch.
Bist du das war nicht lecker. Aber was eigentlich das auch nochmal mir gegeben hat, erstmal, es gab jetzt 3 Überraschungen in Folge. Und wie sage ich das als AEW-Fan? Ich finde das AEW-Produkt, ich bin momentan halt als Fan bin ich zufrieden. Es könnte bei den Stories mehr sein, aber wrestlerisch ist halt toll. Star Power fühlt sich gut an. Stories ist halt das Hauptproblem. Und jetzt hast du halt bei dieser Main Card erst FTR gegen Young Bucks, was halt echt cool war. Toni Storm gegen Marina Shafir. Marina baust als einen weiteren Star auf. Dann hast du halt das Match of the Night. Und du realisierst, also war bei mir zumindest so, ich habe in dem Moment erst realisiert so, oh mein Gott, es stimmt ja, ein Ospreay fehlt ja die ganze Zeit. Und wenn du das halt eigentlich dann zusammenzählst, so, warte mal, Ospreay fehlte auf der Card, ein Omega fehlte auf der Card, Edge und Cope fehlten auf der Card. Wie gut dieses Roster eigentlich mittlerweile aufgestellt ist, dass du das kompensieren kannst, das hat mich eigentlich fast schon noch mehr erfreut als Fan, weil das eigentlich was sehr Wichtiges ist, weil das heißt einfach nichts anderes, dass du dich breit aufgestellt hast.
Genau.
Und mein erster Gedanke war, oder auch besser, wir hatten richtig Bock auf Dynamite und jetzt die nächsten Wochen, weil jetzt sind diese Stars zusätzlich dabei.
Genau.
Jetzt hast du so viele Möglichkeiten.
Ja, auch nicht zufällig. Jetzt haben wir gesagt, Wembley Presale, also regulären Tickets ging, glaube ich, jetzt Mittwoch oder so in den Verkauf. Presale ist jetzt mal angelaufen, dieser VIP Presale. Und jetzt wissen wir natürlich hier, dass wir einen Will Ospreay bekommen. Und ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass wir möglicherweise auch einen Will Ospreay hier im Main Event bekommen werden, also vor heimischem Publikum, wo sich der ja möglicherweise den Titel sogar holen könnte. Auch das natürlich kein Zufall. Also da ist man wahrscheinlich sehr happy, dass der diese Clearance bekommen hat, weil damit kannst du natürlich voll in die Werbung gehen. Und wenn du jetzt sagst, hier, also Will Ospreay, der schätze ich mal relativ bald dann auch erklären wird, was sein Ziel sein wird, dann ja, kriegst du natürlich gerade, denke ich mal, den ein oder anderen englischen Fan da auch in die Halle rein. Oder ins Stadion, besser gesagt.
Ja, würde ich auch sofort nehmen. Also ich finde, momentan gibt es ja eh ein paar Parallelenlinien, kommen wir später zu, dass mehrere Linien gerade Richtung Haupttitelmatch führen und eine davon ist von Ospreay. Aber, wieder großartige Überleitung, apropos breit aufgestellt, ein Bereich, der sich auch breiter aufgestellt hat, als ich das je vorher aus hätte sagen können oder nicht geglaubt habe, ist bei den Frauen bei der Tag Team Division, weil wirklich man echte Teams erstellt oder aufbaut und pusht und ein Team davon war halt Megan Bain, allerdings nicht mit Lina Kurs, aber hier war es halt mit Lina Kurs, Divine Dominion gegen die Babes of Wrath. In einem sehr kurzen Match, und deswegen glaube ich, können wir ganz kurz nur einfach drüber reden, weil das Match war weniger ein Match für mich als ein Segment, aber genau das habe ich auch erwartet und das haben sie auch gebraucht, weil sie brauchten pure Dominanz, sie brauchten den Titel und es wurde erklärt, warum.
Genau.
Das ist okay.
Willow kam hier natürlich mit der verletzten Schulter, also ist auch schon, gab es kurz, ich weiß gar nicht, vor welchem Match gab es ein
kurzes Match. War ganz kurz vor diesem Match sogar.
Genau, wo sie auch gesagt haben, ja, hier, also sie hat hier die Freigabe, sie wird kämpfen, sie will kämpfen. Ist aber dann hier sofort gleich mal mit der Schulter in den Ringpfosten hineingeworfen worden. Dann ging sie hier sofort auf Harley Cameron los. Die hat dann noch ein bisschen auskicken können, schafft dann auch noch irgendwann später einen Double Enziguri. Aber das Ganze hat natürlich keine Zukunft. Willow Nightingale versucht es nochmal hier mit dem Backslide, mit dem sie ja schon das erste Match gewonnen hat, wird aber dann mit einem Leaping Lariat niedergestreckt, Double Chokeslam gegen Willow Nightingale und wir haben neue Women's Tag Team Champions.
Und auch richtig. Also ich finde, das hatte ich auch in der Preview vorausgesagt und auch begründet, warum. Ich finde diesen Weg richtig dahingehend, dass du die Bells erstmal etabliert hast und Megan Bain ist halt für mich die Wrestlerin, so ein Teil des Teams gewesen, das man halt am besten aufgebaut hatte. Und sie mit Lina Kurs zusammen sind halt dann auch eine Hürde für andere Teams, wodurch diese Teams daran wachsen können. Und dadurch kannst du halt diese Division weiter stärken. Das macht Sinn. Auf der anderen Seite kannst du halt Willow als Singles-Wrestlerin weitere durchstarten lassen und pushen. Und ich bin komplett fein damit. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, aber das Match ist so abrupt geendet. Das war kein sauberes, fließendes Finish. Aber das finde ich gerade passend deshalb, weil es halt diese Verletzung war, beziehungsweise diese Schwächung war. Und diese Dominanz, da will ich gar keinen großen Aufbau, sondern einfach mach die platt, die ist angeschlagen. Und wenn die Divine Dominion als Dominanz dargestellt werden sollen, dann musst du es so machen. Also deswegen bin ich komplett fein, es waren 5 Minuten, ratzefatz durch. Und im Match danach kann man, glaube ich, ein bisschen mehr reden, weil da wurde es halt brutal.
Genau, Match danach war hier, es war Strickland gegen Brody King und du hast es angesprochen, das sind natürlich auch zwei Leute, die eigentlich im Titelpicture mitspielen. Also Brody King hat ja hier schon sein Match auch bekommen in Australien und Swerve Strickland, der hat ja zuletzt hier, hat zwar dann gegen Andrade verloren in diesem Miniturnier, aber dann gab es natürlich auch den Turn im Match gegen Kenny Omega, sozusagen hier die Wiedergeburt des bösen Swerve. Und da ging es ja.
Nein, Moment, da muss ich mal kurz reingrätschen. Das ist nämlich, weil hier ist Swerve einer von uns, er ist einer meiner Lieblingswrestler. Weil das hat mir in der Preview auch gesagt, ich hab's gesagt, Olaf hat nur genickt. Meistens tut er das. Ich finde nicht, dass Swerve ein Heel ist. Und das finde ich das Gute daran, weil eigentlich, wenn du es wirklich genau ansiehst, hat er sich als Face nicht anders verhalten. Der einzige Unterschied ist halt nur, dass er es jetzt ankündigt und dass er jetzt nochmal rücksichtsloser ist, gegenüber wem es trifft. Aber das Verhalten, all diese Aktionen hat er als Face auch gemacht.
Das
finde ich eigentlich ganz schon, cool.
Aber genau, als Face hat er es meistens gegen Heels gemacht und jetzt macht er es halt im Moment in erster Linie gegen Faces, was ihn halt in die Heel-Rolle bringt. Aber ja, er ist halt einfach rücksichtslos und das legt er halt entsprechend an den Tag. Und es ging auch in dem Match nicht um einen Titel, keine Stipulation, aber es ging natürlich sozusagen darum, wer ist hier der böseste, der baddest man bei AEW. Oder der gefährlichste eigentlich. Und ja, das hat ja Kenny Omega gesagt. Also du bist es nicht. Laut Kenny Omega ist es eben hier Brody King, der gefährlichste Mann. Und ja, das wollte natürlich das Wes Strickland nicht auf sich sitzen lassen.
Ja, und ich bin ehrlich, wir haben halt überlegt, wie machst du dieses Match? Weil das hatte keine Stipulation. Du hattest halt vorhin in dem Segment bei den Weeklies die Kette dabei, aber eine Waffe kannst du halt schwierig einsetzen, bist du disqualifiziert. So, und eine Waffenstipulation hätte keinen Sinn gemacht, weil der Main Event besteht nur daraus. Und wir haben dann gedacht, ja, wie machst du das dann? Wahrscheinlich sehr harte Moves oder du lässt dir irgendwas einfallen. Man hat genau diesen anderen Weg genommen und den fand ich sehr klug. Man hat keine Waffen eingesetzt, aber man hat den Ring als Waffe benutzt. Und man hat quasi, also Surf hat halt die Schaumstoff oder was ist denn das eigentlich für Schutz? Turnbuckle-Schutz einfach weggemacht und.
Also diesen mit Klettverschluss gesicherten, im Prinzip ist das einfach nur.
Genau, und dasselbe beim Hallenboden auch. Also sprich, alles Sachen, wieder, ich bleib dabei, ist nicht unbedingt Top-Heel, es war nicht illegal.
Ja,
was da verwendet dann wurde, war halt nur sehr hart, aber es ist halt nicht schon verboten.
Also auch draußen, dann, es gab ja dann einen Spot, wo dann Brody King hier da ist es glaube ich tatsächlich so eine Art Schaumstoff, diesen Schutz von der Guardrail abgenommen hat.
Oh ja.
Ja, dann hier den Swerve mit dem Rücken voran aufgefasst. Aber einer der schönsten Spots kam ja gleich zu Beginn. Also natürlich hier Brody dominant, der Swerve prallt ab und dann soll es ja gleich hier in der ersten Minute einen Cannonball geben. Und plötzlich steht hier Swerve Strickland auf und es gibt einen House Call. So aus out of nowhere in der Luft. Das war schon mal so das erste. Ja, ich glaube, das wird gut.
Ja, es war vor allem hart. Also ich finde, die beiden haben halt sich nicht zurückgehalten. Ich finde immer noch beeindruckend, wie schnell man es geschafft hat, Brody King als einen der Top-Guys zu etablieren. Und die Art, wie er es macht, fand ich halt sehr gut. Bei diesem Match war es vor allen Dingen auch so, es war nicht dieses, wie bei Moxie, dieses langsame, immer dazwischen 1000 Sekunden Pause für den anderen. Weil man hat halt versucht, wirklich die ganze Zeit den anderen, wie soll man sagen, einzuschüchtern oder klarzumachen, ich bin der Fiesere als du. Also man hat sich ja immer weiter gesteigert. Man hat halt die Ringecke genutzt, man hat den Rand des Rings genutzt, man hat halt den abgedeckten Boden genutzt.
Also da gab es ja auch, wir hatten ja bei der Attacke gegen Kenny Omega den Vertebraker da durch den Announce Table, jetzt hier gab es den Vertebraker auf den Beton, auf den Hallenboden.
Hast du das mit dem Hallenboden, ne? Das ist so, oh.
Das ist schon nicht angenehm. Und dann gab es eben hier natürlich auch da hat man wieder den Kickout bei 1. In dem Fall kam das bei einem Swerve Stomp, aber auch hier hat es natürlich entsprechend gut funktioniert bei den Leuten.
Ja, total. Also die Leute sind da abgegangen und es war auch ist ja so ein Match gewesen, wo du eigentlich weißt, wer gewinnt. Es ist eigentlich klar, es darf nicht anders sein, weil du musst Swerve jetzt weiter aufbauen. Trotzdem war es halt so, dass Brody King so dieses natürliche Charisma eines Babyfaces hat, was eigentlich komisch ist bei der Statur. Aber als der halt zum Beispiel sich danach so aufgepusht hat, sind ja alle durchgedreht.
Okay,
das hat mir sehr gefallen.
Kennst du übrigens den Unterschied zwischen Swerve Strickland und Tetsuya Naito?
Nein. Also ich kenne den zweiten noch nicht.
Also Naito war jetzt bei Karat auch. Und der hat tatsächlich auch bei so einem One-Count-Kickout dann begonnen mit dem Referee zu diskutieren und gesagt, das waren aber zwei. Das hat Swerve Strickland hier nicht
gemacht. Vielleicht beim nächsten Mal. Nein, aber ich fand es richtig gut. Ich soll mal sagen, also wer es schafft, in einem Match, was halt eigentlich komplett vorhersehbar ist, Spannung aufzubauen, das sagt dann eigentlich sehr viel über die Matchqualität aus.
Genau, und das haben wir noch vergessen. Den Hanging Sleeper hat man noch davor, also da, wo er auch hier in dem Eliminator-Match MJF damit besiegt hat, da ist er auch Strickland draußen kollabiert, aber hat das dann eben hier genutzt, um den Vertebraker am Hallenboden zu nutzen. Und ja, im Prinzip gab's dann der dritte House Call, was dann der hier das Match beendet hat für Swerve Strickland. Ja, und auch hier soll's natürlich noch den Angriff nach dem Match geben. Also gesagt, es sind ja Dinge, die hat er auch in der Vergangenheit getan. Und in dem Fall gab's hier diesen Betonblock, diesen Schalstein, auf den hier, da wurde mal der Kopf von Roddy King drauflegen, soll es wohl nochmal hier einen First Dump oder irgendwas geben. Kam es glücklicherweise nicht dazu, denn ein anderer Herr hat es geschafft, ein bisschen früher aus Japan abzureisen. Der war ja eigentlich für eine Street Fighter Veranstaltung, für ein Street Fighter Turnier in Japan eigentlich fürs ganze Wochenende gebucht, durfte dann aber wohl doch vorzeitig die Reise Richtung Amerika antreten. Und ja, Kenny Omega hat hier Schlimmeres verhindert.
Mit dem richtigen Theme-Song im Rücken. Das ist ja, der, den ich einfach besser finde.
Der andere hätte ein zu langes Intro für den Safety gehabt, wahrscheinlich.
Wie schlimm das gewesen wäre. Nein, es ist auch logisch, muss man einfach mal sagen. Die Geschichte, Brody King ist quasi der Übergangsgegner für das richtige Aufeinandertreffen zwischen Swerve und Omega, beziehungsweise halt die Fortsetzung der Rivalität, sagen wir mal so, weil die hatten ja schon, aber jetzt muss es halt richtig zünden und das ist the way to go und es macht absolut Sinn und ich habe ein bisschen zwar Angst um Kennys Gesundheit, wenn ich ehrlich bin, weil nicht, dass sie verrückte Sachen machen, aber das ist auch ein Match, was du sehen willst. Du hast es direkt bei der Crowd gemerkt, übrigens ja den ganzen Abend, aber hier mal wieder, komplett ausgerastet, Kenny ist da. Übrigens hat Sarah da in dem Moment eigentlich was ganz Passendes gesagt, als Kenny rauskam. Ich meinte nur so, boah, stell mal vor, du bist da in der Halle und hast so ein Ticket gekauft. Du gehst dann nach Hause und denkst einfach, ich habe alle gesehen. Das ist der beste Abend meines Lebens. Also
Das haben tatsächlich wohl etliche Leute, die live in der Halle waren, auch so berichtet. Also da waren eine ganze Menge wohl dabei, die dann wirklich im Nachhinein gesagt haben, es war die beste Wrestling-Show, die ich jemals live gesehen habe.
Habe ich auch oft gelesen. Also auch mit Fotos und Videos von vor Ort und so weiter. Es ist eigentlich ganz lustig, wie unterschiedlich auch manchmal die Wahrnehmung ist von Leuten vor Ort, die halt dafür bezahlt haben, oder dann halt Leuten zu Hause, die auch dafür bezahlt haben, aber auf der Couch sitzen. Weil jetzt, ich kann ja schon mal zum Mini-Fazit springen, so, was ja viel oder gerne mal kritisiert wird, ist ja die Pay-Per-View-Länge. Hier waren es 4,5 Stunden, mit der Zero Hour 5,5 Stunden, aber wir nehmen ja nur die Bandcard als Zeit, dass das zu viel ist. Und vor dem Fernseher, gerade, Olaf findet das viel zu viel, ich weiß, Kai auch, gerade vor dem Fernseher kann das sein, aber es ist halt eigentlich interessant zu lesen, also wirklich unfassbar viel zu lesen, dass halt Leute vor Ort sagten, können die nicht nachvollziehen, die Kritik, weil die waren halt froh darüber, weil die haben halt für ihr Geld sehr viel bekommen.
Und das ist auch so. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war mein Fazit nach Forbidden Door letztes Jahr in London. Die Card ging ja, glaube ich, auch über 4 Stunden und das ist mir einfach live in der Halle überhaupt nicht so vorgekommen. Das ist quasi an mir vorbeigezogen.
Das ist es, glaube ich, dieser Unterschied, wie schnell die Zeit vergeht. Auch bei mir, keine Ahnung, ich war mal auf einem Ärztekonzert, weil es über 4 Stunden ging. Hätte ich dir anschließend nicht sagen können, dass es 4 Stunden waren. Also ich glaube wirklich, man muss da unterscheiden zwischen, für den Zuschauer am Fernseher kann es ermüdend sein oder so. In der Halle natürlich auch, aber es kommt auf das Produkt an. Aber wenn das halt so, wenn du halt länger hast.
Ich glaube, es sind halt auch 2 Dimensionen, wenn du zu Hause bist. Mir war es auch nicht zu lang, aber es muss halt rechnen. In unserer Zeitzone setzt du dich halt dann um 1 Uhr morgens hin und sitzt da bis um 5.30 Uhr. Und ja, dann guckst du es natürlich, in meinem Fall, es setzt sich niemand um 1.30 Uhr neben mich und guckt das mit. Das heißt, ich sitze natürlich hier alleine vor einem, in dem Fall vor einem PC und gucke mir das auf einem großen Monitor an. Das ist auch nochmal was anderes, als wenn du das halt live mit Leuten und mit der Stimmung hast und natürlich hier die Uhrzeit. Haben ja auch in den USA Leute schon gesagt, also viel besser finden sie es ja auch die in den USA Nachmittagsshows, die halt bei uns dann um 21 Uhr oder so losgehen. Ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn ich hier von 21 Uhr sitze bis 0:30, 1:30.
Ich habe generell Live-Feeling. Wir waren mal auf so einer SummerSlam, der offiziellen SummerSlam-Party mit, wie heißt nochmal der deutsche Kommentator?
Sebastian Hackl?
Nee, der andere. Oder? Der von früher noch.
Carsten Schäfer?
Ja. Der war sogar da als Gast oder hatte das mitmoderiert. Und das war in so einem großen Kinosaal und der war halt richtig gut gefüllt und rippelvoll. Da verging halt auch die Zeit wirklich wie im Fluge. Das ist anders gewesen als auf der Couch, wo du halt zu zweit
sitzt, allein sitzt. Und ich glaube, wenn du es halt, also wenn du es wirklich nachträglich guckst, auch wenn du es dann vielleicht, kannst du ja gemütlich, also jetzt war es eine Sonntagsshow, aber vielleicht, wenn es eine Samstagshow ist, schaust du es vielleicht irgendwie sonntagnachmittags gemütlich an, vielleicht auch mit ein paar Leuten. Aber trotzdem, dann weißt du zumindest, auch wenn du nichts sonst weißt, du siehst natürlich unten hier die verbleibende Zeit und du klickst mal auf den Knopf und siehst hier 4:31. Ja klar, ist das dann psychologisch auch ein Ding, dass du sagst, also ich sitze jetzt dann gleich mal hier und weiß, dass ich 4,5 Stunden lang am Stück Wrestling gucke. Das weißt du live natürlich auch nicht. Da weißt du natürlich auch so ungefähr, wie lang wird die Show gehen. Ja, bei einer EW-Show wissen wir, das werden so über 4 Stunden sein. Aber da guckst du ja auch nicht alle 5 Minuten auf die Uhr und sagst, jetzt sind es hier sicher noch 2 Stunden 47. Also ich glaube, das ist
ganz was anderes. Jetzt kommt auch noch Spoiler Nummer 2 bei mir in der Bewertung. Weil beim letzten Pay-Per-View hatte ich eine Sache bemängelt, das bemängel ich halt öfters bei AEW Pay-Per-Views, ist die Match-Reihenfolge. Hier hat man das unglaublich klug gemacht, weil man hat eigentlich, du fängst halt mit diesem unfassbaren Highlight an, FDR Young Bucks, danach hast du Toni Storm, Marina, wo du halt weißt, fängst du, ey, das ist cool, aber ich bin emotional nicht so auf 180, sondern genau. Ich kann mal
durchhalten. Du hattest auch nicht, wo, was war das? War das World's End oder war es die Show davor, Full Gear, wo wir ja, glaube ich, 3 mehr oder weniger Hardcore-Matches hintereinander hatten.
Und genau.
Da hat man hier die Abwechslung.
Und hier war es viel besser. Du hattest dann anschließend das, übrigens sehr viele Frauen-Matches dieses Mal auf der Card. Du hattest dann das Frauen-Tag-Team-Match, wo du auch wieder durchatmen konntest, weil du wusstest, das ist eher ein Segment. Und jetzt nach Swerve, Überleitung, noch ein Frauen-Match. Und das Match, auf das ich am wenigsten Bock hatte, liegt aber an 2 Sachen. Chris Statlander hat halt einfach keinen Charakter. Doch, also ja, Charakter, aber ihre Rolle hat keinen Charakter, so rum. Und die Stipulation ist die, die ich halt einfach gar nicht mag. Nicht nur, weil ich die nicht gut aussprechen kann, wegen meinen Sprachfehler. 2 out of 3 falls, weil du fast immer dieses Standard-Booking hast und somit der dritte Pin eigentlich nur entscheidend ist.
Aber du hast hier, ich glaube, erstmalig keine AEW-Show ein deutsches Intro oder ein teilweise deutsches Intro gehabt.
Ja.
Es gab hier nämlich ein Video, wo Thekla teilweise hier auf Deutsch mit Untertiteln gesprochen hat. Habe ich sehr, sehr schön gefunden.
Ja, was wir uns halt fragten, also das kannst du halt nicht nachvollziehen. Du kannst es auch niemals nachvollziehen. Aber deutsche Sprache heißt es ja zumindest, dass es für Amerikaner oder für andere halt unfassbar aggressiv klingen soll. Für uns klingt das wie eine normale Sprache. Ich würde halt eher sagen, ey, Russisch klingt total aggressiv. Ja. Die Russen würden sagen, nein, bist verrückt, das klingt total easy. Und ich frage mich, wie das halt als auf Amerikaner wirft, wenn die dann halt da richtig vom Leder redet auf Deutsch und auch einen aggressiven Tonfall. Vielleicht denken die gerade von wegen, die Welt geht unter oder die finden es halt lustig. Das kann ich nicht sagen, aber ich fand's auch cool.
Ja, also war eine schöne Gesehenheit. Wie war es, hat sie... Ich habe es mir gerade nicht aufgeschrieben. Also sie hat also, glaube ich, ein Sprichwort zitiert. Also auf
Deutsch Österreich?
Sagen wir, nein, gar nicht aus Österreich. Ich weiß jetzt nicht mehr, müsste mal nachschauen. Aber es war, also mich hat's sehr amüsiert. Habe ich sehr schön gefunden.
Ja, amüsiert. Wie fasst man das? Kann man das Match schnell zusammenfassen? Geht das oder willst du da komplett ins Detail gehen? Weil ich finde, das ist so ein Match, das war so ein,
nein,
also es war hatten, klar, wer gewinnt.
Es war ein Stück weit klar, wer gelingt und es war die Geschichte auch, dass im Prinzip Thekla zwar gewonnen hat, aber natürlich unfair, weil wir können es ja zusammenfassen, also erster Fall hat hier Thekla für sich entschieden mit einer O'Connor-Roll.
Sah aber unfassbar doof aus.
Naja, es sah vor allem das Finish blöd aus, weil Statlander, ich weiß nicht, war sie zu weit weg und hätte
ihn eingreifen sollen. Das war das Schlimme.
Und sie hat aber, weil, also das ist ja so, dass das klare Finish, das jeder kennt, ist ja hier, da ist da das Bein am Seil oder man greift auf Seil oder was in letzter Zeit, man beißt ins Seil hinein. Oder
man legt den Finger drauf, irgendwas. Oder legt
den Finger drauf und die, sag ich mal, weniger bekannte Abwandlung ist, es ist irgendein Körperteil unter dem Seil, also quasi am Apron. Und das hat sie hier gemacht. Also sie ist ja eingerollt worden und hat aber so den Arm ausgestreckt, der halt dann so ein Stück weit unter dem Seil war. Referee war auf der anderen Seite, hat gezählt, hat es natürlich nicht gesehen, aber die Announcer haben es uns natürlich gesehen und erklärt. Und
naja, das war einfach, gesagt, das sah ja, doof aus.
Also war hier ein Roll-Up, aber eigentlich hätte es nicht gelten sollen, Referee hat es nicht gesehen, Ding. Zweiter Fall hat dann hier Statlander mit dem, in dem Fall Sunday Night Fever, also mit dem Tombstone, Spinning Tombstone hier ausgeglichen. Und ja, dann hat Thekla hier mit dem Spear und 2 Curbstorms sozusagen das Ganze für sich entschieden, hat aber vorhin nochmal, also der Referee ist dann, was ist mit dem passiert, ist aus dem Ring eigentlich
ausgefallen. Thekla hat dafür gesorgt, dass Statlander, glaube ich, gegen ihn geworfen wurde.
Ja, genau.
Auf jeden Fall wurde er halt ausgeschaltet von Thekla bewusst und genau. Hat dann hat sich auch den Gürtel geholt.
Da gab es ja noch ein Sunday Night Fever und natürlich kein Referee da. Und dann hat sie sich halt hier vom Referee, hat dem quasi den Gürtel ausgezogen, hat damit halt begonnen, also Strap-Match-mäßig, wie sie auch den Titel gewonnen hat, auf Statlander einzuschlagen. Und der Referee kommt dann zu sich und ja, weiß dann natürlich nicht, also wer hat mich hier den Gürtel geklont? Der wird gewesen sein, der Heel oder das Babyface. Ja, in dem Fall hat sie sich hier aber sozusagen auch natürlich mit unter Zuhilfenahme unfairer Mittel hat sie sich hier durchgesetzt. Sky Blue, Julia Hart auch nochmal reingekommen. Die sind hier ihrerseits ausgepeitscht worden, vorher noch von Statlander.
Es war so.
Genau. Und dann war es eben, also die, der Referee, Paul Turner, hat dann eben hier Statlander mit dem Gürtel gesehen. Nachdem sie sich hier sozusagen gegen die anderen beiden verteidigt hat, hat er den Gürtel dann abgenommen. Und dann gab es hier den Spear, die Curbstomps. Und ja, Tackler bleibt hier Champion. Hat er noch sehr schön die bei Media Scrum sehr in Character entsprechend noch geantwortet, hat noch gesagt, sie will jetzt mal ein bisschen Urlaub haben, ein bisschen eine Auszeit. Also haben wir zumindest hier noch nicht ganz unmittelbar eine Idee, wer hier der nächste Challenger sein wird für sie.
Ja, also wie bewerte ich das Match? Es war gut. Das ist eigentlich mehr Kompliment, als ich erwartet hatte, in der Review zu sagen, weil ich halt, wie gesagt, gar keine Lust auf das Match hatte. Durch die Stipulation, so, alles klar, es gibt wieder 2-1, weil Tony wird auf jeden Fall alles machen, um Statlander zu schützen. Entsprechend weißt du auch, es wird zum Eingriff kommen. Statlander kann sich halt zur Wehr setzen, nochmal zeigen, dass eigentlich nichts sie besiegen kann, sondern halt, wenn, nur unfair. Und sie nimmt auch ein bisschen Rache für die Gürtelschläge. Und ich finde, man hat bei Statlander immer noch ein Riesenproblem. Tut mir leid für den kleinen Wage. Blabla, Monolog. Man hat ein Riesenproblem bei Statlander, weil die ist im Ring super, aber die hat halt gar keinen Charakter. Und ich habe auch keinen Bock mehr, ich bin auch gelangweilt als Fan, immer diesen Steh-auf-Charakter zu haben. Ja, ich stecke ein, ich stehe immer wieder auf und ich prügel mich mit anderen und ich möchte mich immer messen mit anderen, aber
vielleicht halt kommt das, vielleicht kommt das jetzt. Ich finde die auch als Heel besser, weil wir haben das jetzt gesehen, es war letztes Wochenende, waren ja einige AW-Damen auch bei Eve, die hatten ja die große Wrestle Queendom Show in London vor sehr großem Haus und da gab es eben hier Chris Statlander, der hatte auch bei Eve den International Titel, nicht nur den, oder hatte ja den Women's Title bei AW davor und die ist hier auf Dakota Kai getroffen, also die ehemalige aus der WWE, jetzt unter dem Namen Charlie und da hat sie die halt sozusagen hier mit mehreren Saturday oder Sunday Night Fevers dann besiegt und da gab es halt so die Kritik, ja, war das zu viel, waren 3 Piledriver wirklich notwendig und das war schon so ein bisschen mehr so die aggressive Party und sagt, ich gehe hier kein Risiko ein, ich vernichte die Gegnerin.
Ja, aber ich will nicht nochmal einen Heel-Turn von ihr, weil die macht mehr Turns als Big Show.
Ja, das stimmt schon, aber ich sage, ich glaube, dass die auch mit der Größe her natürlich, weil das sehen wir auch bei Megan Bain, bei Lina Cross, also so eine große, stämmige, kräftige Wrestlerin funktioniert halt einfach als Heel auch besser als hier das Babyface, das irgendwie immer ausgetrickst wird von den schlauen Heels.
Ja. Also ich bin ganz froh, dass die Story jetzt auch vorbei ist, weil die hat jetzt kein Rematch mehr. Und mal schauen, wie der Weg von Tackler weitergeht. Auf jeden Fall nochmal, das klingt alles so Gemecker, liegt aber einfach nur daran an dem Match an sich, weil nochmal, ich fand es echt gut. Also das ist ein Riesenkompliment, weil das ist viel, viel mehr, als man erwarten könnte. Das ist so, wie wenn einer mir, Würsing hinlegt, mag ich nicht, will ich nicht. Wenn es aber sehr lecker ist, dann sage ich, oh, war schon gut. Schöner Vergleich. Das ist total sinnlos, aber ist egal.
Also von Würsing, der vielleicht überraschend gut ist, zu einem Match, das ganz nicht überraschend sehr gut war, jetzt darf ich mal der Meister der Überleitungen sein. Das Party-Match des Abends, weil brauchen wir noch, waren noch nicht so viele Banger dabei, brauchen wir ein Party-Match, also im Positiven gesehen, wir haben jetzt noch ein sehr, sehr gutes Match bekommen. Es ging um die AW Trios Titles, weil die hatten sich ja vor kurzem erst die Don Callis Family geholt, also in dem Fall die Combo aus Kazuchika Okada, Kyle Fletcher und Mark Davis, also die ehemaligen Aussie Open, haben wir hier den Hangman und Jet Speed entthront. Und ja, Hangman war an dem Abend anderweitig verplant mit einem kleinen Main Event. Jetzt haben sie hier Chatfeed gesagt, dann holen wir uns doch, die waren es öfter auch mal bis hier mal in Mexiko. Wir haben gesagt, dann bringen wir von dort mal den Kumpel mit und zwar den guten Mystico, also den ja der Observer Awards Wrestler of the Year des letzten Jahres, der in Mexiko gerade Rekorde bricht und alles abreißt. Der ist ja dort schon Trios Champion, das heißt, er hat Erfahrung damit, haben sie sich gedacht, holen wir mal den Experten für dieses Six-Man-Ding, haben sich dann zur Feier des Tages auch gleich entsprechende Mystico-Masken aufgesetzt.
Ey, das mal ganz kurz, das muss man mal kurz mal lobend erwähnen, weil gerade bei zusammen gewürfelten Teams mag ich es nicht, dass die zusammen gewürfelt sind und ich das die ganze Zeit sehe. Bei beiden Teams fand ich es super, dass die Gears aufeinander abgestimmt waren. Also einmal Team Mystico, nenne ich mal so, alle mit der angelehnten Maske, die gleich war. Die Farben ihrer Kleidung war halt gleich. Und bei der Dungeon Killers Family, dass alle auch vom Style her das gleiche trugen, mit College-Jacke quasi da rauskam. Jeder eine eigene Farbe, aber trotzdem halt so als Team. Das fand ich sehr gut.
Und ich fand es auch sehr schön, was Kevin Knight hat das dann bei Media Scrum auch gesagt. Er hat gesagt, es ist unglaublich, was Mystico macht, weil der hat wohl noch nie oder noch nicht so oft mit einer Maske gecatcht und hat gesagt, das ist unglaublich, du bringst da drunter keine Luft. Das heißt, was der Typ macht trotz dieser Maske. Ja, die Masken sind dann auch irgendwann abgekommen, also außer bei Mystico. Aber war natürlich auch ein absolut fantastisches Party-Match, wo sie nochmal die Hütte ein bisschen abgerissen haben.
Ja, das ist Party-Match, es war
und Mystico natürlich in Los Angeles, also ja auch nicht so weit weg von Mexiko, auch natürlich unglaublich ober, also ich sag mal, da jeder
nur beim Entrance
Latino
nicht.
Fan, ja gut, das
jeder Latino das Mitsingen schwer.
War da entsprechend sehr happy und ja, können wir, also ich glaube auch da müssen wir jetzt nicht Move for Move durchgehen. Die
einfach beide Daumen hoch, das Ding war in jeder Hinsicht super.
Die große, sozusagen hier das, die großen News, also Mystico bringt hier noch Kyle Fletcher mit La Mystica zu Fall, hat einen Brainbuster abgefangen, das gibt es dann von Kevin Knight in UFO Splash auf Mark Davis. Und ja, Jetspeed und Mystico sind die neuen AW Trios Champions und nicht nur das, wir bekommen dann im Anschluss eine Grafik, auch Mystico ist All Elite, das heißt auch der, wie er zum Beispiel auch Masquerade, wie ein Commander, unter einem Doppelvertrag jetzt, also sowohl bei CMLL als auch bei AEW unter Vertrag. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen, dass man den Richtung WWE oder AAA verliert. Die haben ja auch damals schon gezeigt, dass sie auch nicht wirklich optimal mit etwas anzufangen wissen. Das heißt, ja, den werden wir hier jetzt öfter und regelmäßiger sehen, sowohl ja nördlich als auch südlich der US-Grenze.
Reine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das ist ein Zugewinn. Ich finde es auch, man sieht ja auch die Richtung, wie soll man sagen, der Part des Rosters, der halt mexikanisch ist, wurde größer in der letzten Zeit. Allerdings nicht auf Teufels komm raus, finde ich, weil ich finde alle mexikanischen Wrestler bei AEW aktuell richtig cool. Also genau, irgendwie, ich habe meinen Narren an denen gefressen. Jeder hat so sein
eigenes Ding. Das sind ja auch, und das sind die Leute, die wir hier sehen, großteils, und auch die, die nicht unter Vertrag sind. Also ich glaube, wir haben den Neon schon mal gesehen. Das sind ja wirklich die besten Leute, die du bei CMLL im Moment hast. Also die CMLL-Shows, es ist halt leider für nicht, ich kritisiere das immer wieder, für nicht oder für Casual-Fans, die sagen, würde ich mir gerne mal angucken. Es ist halt nicht wahnsinnig niederschwellig, wenn ich in Zeiten wie heute, wo ich gewohnt bin, mein Abo kostet halt so oder mein Wrestling-Abo kostet so um die 10 Euro im Monat und dann soll ich irgendwie 35 Euro im Monat bezahlen, dass ich die Shows gucken kann. Aber wenn man sich das leistet, also dann kriegt man da richtig, richtig tolles Wrestling. Und ja, wie gesagt, ich habe die Johnny TV-Geschichte zu Beginn erwähnt. Also auch die AEW-Wrestler werden dort halt teilweise sehr, sehr gut eingesetzt. Auch Jetspeed waren ja schon öfter da. Death Riders sind jetzt auch wieder. Death Riders werden jetzt übrigens gegen Sky Team, also gegen Mystico, Mascara Dorada und Neon, die ja gerade bei CMLL die Trios-Titles haben, da werden die am Freitag challengen. Das heißt, hat eine Chance vielleicht auch auf einen Titelverlust. Aber für AEW ist das natürlich was. Und CMLL, für die ist es auch was, weil die sichern sich so dagegen ab, dass jetzt hier die WWE oder in dem Fall eben mit AAA beginnen, die mit Geld zu werfen und ihnen da die guten Leute vielleicht abwerben. Und so können sie sich sozusagen ihr das Risiko teilen. Dann werden die Leute hier wahrscheinlich auch vernünftiger bezahlt, als sie das sonst in Mexiko wären. Und ja, alle profitieren davon.
Ja, und auch ich als Fan, weil mal ganz, okay, ich muss mal kurz in Lanze brechen, oder zumindest kurz mal in den Raum werfen. Alle Wrestler, die dran teilgenommen haben an dem Match, super, aber Mike Bailey mittlerweile hat bei mir echt so einen Platz im Herzen bekommen. Der ist ja unglaublich, der Typ. Und das Match, 17 Minuten, die hätten jetzt auch ganz ehrlich, das meine ich ernst, auch 50 Minuten wresteln können. Ich hätte trotzdem gesagt, boah, macht weiter, hört nicht auf. Einfach großartig, wenn man Wrestling mag, muss man das Ding eigentlich auch mögen. Und die haben abgeliefert. Und es gab noch mehr Mexikaner und die kommen im nächsten Match.
Und die haben auch abgeliefert. Also wir haben
die haben auch abgeliefert, ja.
es hört niemals auf bei
AEW. Aber hier eine kurze Frage. Also es geht um Andrade, El Idolo und Bandido. Was hatte das mit den Hosen auf sich? Ich habe es nicht ganz gescheckt, weil ich die Kommentatoren da nicht ganz verstanden habe.
Also Andrade macht ja das ja schon öfter, dass er sich dann hier sozusagen die Hose, also diese Rip-Off-Hose auszieht. Und das machen sie teilweise auch in Mexiko. Da sind es halt dann eher, also bei Andrade ist es eher untypisch, weil er ein Heel ist. Da sind es halt mehr so die jungen, gut gebauten Babyfaces, die das teilweise auch machen, die sich halt, die zuerst mal mit Hose und T-Shirt und irgendwann wird mal das T-Shirt ausgezogen, wird die Hose ausgezogen, okay. Und dann haben natürlich hier die, vor allem die weiblichen Fans, erfreuen sich dann an der makellosen Physis der Ringer.
Aber das Publikum hat es ja irgendwie gescheckt, ich nur nicht, weil das Publikum die ganze Zeit so wird angedeutet, ich ziehe die Hose aus, also ja,
genau.
Und ich dann so, warum?
Dann was hat los? Sich ja auch Bandido hier seine Hose ausgezogen und ist aber irgendwie nicht über seine Beine drüber gekommen.
Ja, und bei Andrade war auch die Hose, die darunter war, sehr. Sie hat nicht viel Raum für Fantasie übrig gelassen, sagen wir es mal so.
Ja, ja, aber die jungen Damen in der ersten Reihe fanden das toll, haben da auch sich hier ihre Selfies abgeholt, haben die eine hat sogar wohl eine Telefonnummer von Andrade bekommen. Das heißt,
also ja, mit Handschuhe einfach mal 4 Tasten gleichzeitig gedrückt. Jammern. ich bin ehrlich, ich finde Andrade jetzt in diesem Run, ich hätte es niemals gedacht, dass ich das sage. Habe ich in der Preview auch schon gesagt. Er funktioniert. Er funktioniert wirklich. Man hat es alles richtig gemacht, seit er jetzt diesen One hat. Man hat ihn aufgebaut und also auf deiner Seite Bandido, der einfach auch immer funktioniert. Der kann auch, braucht keine Storyline, der funktioniert immer. Du willst ihn immer siegen sehen und die beiden haben einen, yes, pass auf, du hast gesagt, die haben abgeliefert. Die haben ein sehr, sehr gutes Match abgeliefert. Aber ich glaube, du wirst mir vielleicht zustimmen und die meisten in der Halle auch. Die können mehr und es fühlte sich für mich auch nicht wie das letzte Match an, sondern eigentlich möchte ich die nochmal sehen.
Es kann natürlich sein, also Bandido ist ja immer auch noch Ring of Honor Champion. Jetzt hat er, also das können wir vielleicht vorwegnehmen, Andrade hat hier gewonnen mit einem Avalanche Spinning Back Elbow vom Turnbuckle, also auch das Match ging über 20 Minuten, da müssen wir jetzt auch nicht jeden Move einzeln aufzählen. Wäre natürlich möglich, ich überlege jetzt gerade, wann der nächste Ring of Honor Pay-Per-View ist. Ich hab's gerade nicht im Kopf.
Aber ich hätte es gerne bei einem normalen AEW Pay-Per-View, bin ich ehrlich. Ich will die beiden
nochmal wrestlen sehen. Kannst du auch machen, aber du holst dir dann halt einfach My AEW und kannst dir hier die Ring of Honor Pay-Per-Views quasi gratis mitgucken. Das ist natürlich ein Vorteil. Nein, aber ich kann mir vorstellen, wenn man ein Rematch machen will, dass man sagt, ich habe dich jetzt hier besiegt, ich will jetzt dir den Titel wegnehmen und dann wäre es eine aufgelegte Geschichte. Und es ist ja nicht unmöglich, dass man Ring of Honor Titelmatch auch bei AEW im Fernsehen oder bei einer Pay-Per-View zeigt. Also,
ja, weil irgendwie, also ich fand das Match echt cool, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl so, läuft nur nicht ganz so rund. Vielleicht müssen die noch miteinander klarkommen. Ich fand gerade der Anfang war brutal stark, dann gab es so eine leichte Delle, wo ich, also es war alles cool. Es war wirklich alles cool und wir hatten auch richtig Spaß, aber ich aber das Gefühl hatte so, und dieser Feenstauber, ach du meine Güte, Feenzauber, diesen Staub, den sie sonst versprühen, der war nicht immer da und da geht irgendwie noch ein bisschen so Mühe mehr. Und deswegen hoffe ich, dass man die nochmal sieht und die nochmal so viel Zeit kriegen und dann halt dieses letzte Stückchen zusätzlich oben drauf packen und dann geht's richtig ab.
Ja, also ich fand's jetzt schon sehr, sehr gut. Also es war für mich auch sogar, ja, eigentlich neben dem Moxley Takeshita Match vielleicht sogar ein Kandidat für Match of the Night. Aber ja, ich freue mich auch, wenn die nochmal eine Spur mehr rausholen. Also zum Beispiel der Shooting Star Press von Bandido, der war halt ja Lehrbuch. Also das war wunderschön.
Was war denn dieser eine Move, wo der Andrade hochgeworfen hat? Und dann hat er aber anstatt, dass er sich nach vorne dreht, hat er sich nach hinten, anstatt, dass er sich nach hinten dreht, um den aufzufangen, hat er sich nach vorne gedreht und quasi in den Rücken gekickt. Das hat Bandido gemacht. Ich habe diesen Move noch nie in meinem ganzen Leben gesehen.
Ich glaube, das war auch dieser eine Move, wo ich glaube, das haben sie auch im Kommentar gesagt, dass sie für diesen Move keinen Namen haben.
Und ich habe das wirklich noch nie gesehen. Das war absolut krank und stark.
Also für mich auch ein Anspielkandidat, wenn man nicht jedes Match guckt auf der Karte.
Dazu können wir gleich noch beim Fazit was sagen, weil da kriegen wir langsam Probleme. Springen wir noch weiter, weil ich glaube, wir kriegen auch ein Zeitproblem sonst.
Genau, also wir hatten noch einen Six-Man-Tag und auch das war gut platziert, weil das war jetzt sozusagen hier der Spot vor dem Main-Event. Das heißt, nämlich auch wieder eine Abwechslung, also nicht zwei Singles-Matches hintereinander. Wir haben hier wieder Trios-Action bekommen, ein Tornado-Trios-Match in dem Fall, also auch schon ohne Tags. Und ja, da haben wir natürlich hier die Dogs gesehen, also vor allem hier David Finlay, der jetzt auch bei All Elite ist, also auch ein weiterer fantastischer Wrestler im Roster oder in Tony Khan sozusagen hier Kiste der schönen Dinge, mit denen er Matches zusammenbauen kann. Mit Gabe Kidd, mit Clark Connors hier gegen Darby Allin, Orange Cassidy und natürlich Roderick Strong, der ja zuletzt hier Orange zur Hilfe geeilt ist. Und ja, die waren auch nicht zärtlich zueinander.
Das stimmt. Ich bin ehrlich, Schande über mich, aber mit The Dogs kann ich bislang noch gar nichts anfangen, weil ich die auch nicht vorher kannte. Besonders die meisten, nee, ich kannte Alouester vorher ja nicht. Jetzt kamen die ja nach und nach rein. Gapkit als erstes. Ich habe keinen Bezug zu denen, ich kenne die Motivation noch nicht. Und in der Preview habe ich gesagt, so alles klar, wenn ihr mir Motivation geben wollt, lasst die jetzt gewinnen, weil das brauchen die. Olaf hat auch gesagt, die müssen gewinnen. Kram ist halt nicht so. Und ich habe gedacht, dann baust du das auf. Aber, so, das war das Negative. Nummer zwei, das war ein Match, wo ich dachte, warum? Brauche ich das auf der Karte? Nein. Bis ich dann sah, wo es auf der Karte war. Weil wie du es halt genau richtig sagst, das war dieser eine Moment für das Publikum. Hey, ihr könnt Spaß haben, guckt zu oder atmet durch. Ihr seid aber emotional nicht invested. Das heißt, emotional könnt ihr wirklich mal Puls runterdrücken, passt, bevor es gleich zum Finale kommt. Das war so klug, weil du hast es halt nicht mit einem Match gemacht, was die Stimmung aus der Halle zieht, sondern ein Match, was Spaß gemacht hat, aber was so kurzweilig war. Es hatte, welchen Wert hat dieses Match? Keinen. Weil es ist keine große Storyline, wo du sagst, oh ja, das
will ich unbedingt sehen. Also große Storyline, wir hatten natürlich hier jetzt die laufenden Attacken eigentlich gegen Darby Allin. Also ich meine, die haben den ja...
wen juckt das?
Das ist halt genau das Ding. Das wird auch von den Announcern gar nicht mehr so verkauft. Die haben den Typen quasi an dem Auto in die Wüste gezerrt und dort zurückgelassen und dann kommt er halt mit seinem Skateboard wieder angefahren. Aber grundsätzlich ist das ja schon eine Art Blutfehde sogar zwischen Gabe Kidd und Darby Allin und ja, also können wir auch ein bisschen abkürzen. Darby Allin, Orange Cassidy, Roderick Strong hier durchgesetzt und auch da wieder. Also da haben hier was dann gemacht. Er hat hier Gabe Kidd eigentlich, Darby Allin hat Gabe Kidd mit Kabelbindern vorne an der Bühne
Darby Allin festgekettet, wo genau, dann das Publikum gerufen hat, so, ey, bitte befreit Darby. Ich musste lachen, das war guter Schend.
Genau, der ist hier befreit worden, hat dann seinerseits hier Gabe Kidd an der Bühne befestigt. Dann gab's hier, ja, noch einen Coffin Drop auf alle und das Finish war dann der End of Heartache von Roderick Strong gegen Clark Connors und dann haben sich ja Darby Allin und Gabe Kidd im Nachgang noch bespuckt und Gabe Kidd ist ja dann auch wutentbrannt noch zu Beginn vom Media Scrum aufgetaucht und hat hier erstens mal alles und jeden beschimpft, inklusive New Japan, Tanahashi und hat hier dann von Tony Khan gefordert, der will ein Coffin-Match haben oder ein Casket-Match gegen Darby Allin bei Dynamite, das werden wir auch bekommen. Und ja, kann man vorstellen, dass die Fehde dann vielleicht
bitte vorbei ist.
Vorbei ist, also die War Dogs sind, also David Finlay ist ein absolut solider, großartiger Wrestler. Was ich mir für die Zukunft vorstellen kann, jetzt müssen wir auch mal warten, ob und wann Jay White wieder gekehrt wird. Wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückschaut, also die waren ja auch mal alle zusammen im Bullet Club und David Finlay war zum Beispiel derjenige, der hier dann Jay White attackiert hat. Das war noch eine New Japan Strong Show, glaube ich, gegen Eddie Kingston, also wo es hier in Luther Leafs New Japan, bevor er hier zur AEW kam. Und ich sag mal hier die Truppe von Jay White, Juice Robinson, Guns, Ace Austin auf der einen Seite und den Dogs oder Bullet Club War Dogs, wie sie zuvor hießen, auf der anderen Seite, die haben eigentlich historisch noch eine Rechnung offen. Und die
ja, allerdings.
Die Geschichte kannst du hier erzählen oder du reformierst hier vielleicht sogar den Bullet Club, nämlich hier wirklich den Bullet Club bei AEW, wenn du das willst.
Also ich muss da kurz mal ein...
Für die Zukunft.
Aber ich muss ja mal gegenschießen, weil du bist ja informiert, du kennst das alles. Wenn mir man das in Trailern erzählt oder sonst irgendwas, wird mir das absolut egal sein, wenn die irgendwie einen Bezug zu New Japan aufstellen, weil das Problem, was die Docs haben und wo einfach AEW dran arbeiten muss, wenn du jemanden debütieren lässt oder informierst, gibt denen eine Motivation und zwar eine allgemeingültige, nicht halt persönlich auf eine Gruppierung bezogen oder so, sondern eine allgemeingültige.
Ich glaube, dass das kommen wird. Also David Finlay ist ja sozusagen jetzt hier in diese Fehde reingerutscht. Die lief ja schon zwischen Gabe Kidd vor allem und Darby Allin. Dann ist er halt auch noch aufgetaucht. Also ich glaube, was es brauchen wird, wenn die Geschichte vorbei ist, ich glaube, es wird wirklich mal so ein Segment brauchen, den Engel brauchen, ein Interview brauchen, ein längeres, wo die wirklich so erklären, wer sind sie, was ist ihre Motivation, warum sind wir hier, was wollen wir eigentlich. Bin ich bei dir. Es gäbe Möglichkeiten, die so, sag ich mal, halbwegs organisch in die Geschichte einzubauen.
Ja, also es kann alles machen. Momentan ist es halt einfach nur das Gabe Kidd mit so einer quasi einer Blutfehde, die halt wirklich keinem Fan, also wirklich keinen Fan interessiert hat.
Apropos Blut.
Und jetzt kommt die Überleitung. Aber ich möchte vorher nämlich noch was sagen zum allgemeinen Pay-Per-View, wenn es okay ist.
Ja, bitte.
Weil ich hatte vorhin die Stage gelobt. Man hat allerdings bei AEW zuletzt noch mehr Sachen ausprobiert. Manche davon finde ich super, manche davon hat man jetzt ausprobiert, die fand ich nicht so doll, aber ich kann es verstehen. Und zwar eine Sache, die ich wirklich richtig stark finde, weil ich bin kein Fan davon, bei Wrestling-Matches 1000 Schnitte zu haben. Du hast momentan sehr oft, dass nicht die normale Kamera, die statische Stativkamera, wie auch immer, das Ringgeschehen die ganze Zeit aufnimmt, sondern halt auch die Kameramänner, die drumherum gehen. Und dann bleibt man sehr, sehr lange bei dieser Person. Das kann so weit gehen, dass wirklich bis zu 2 Minuten ohne einen einzigen Schnitt bleibt dieses Bild da. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das ist halt seit ein paar Wochen erst.
Ja.
Und jetzt hast du es halt massiv gehabt. Und ich persönlich als Zuschauer finde diesen Weg sehr cool, weil es ist so, dass ich verfolgen kann. Trotzdem bin ich nah am Geschehen. Und es ist was Eigenes, was ich so halt nicht oft sehe. Eigentlich. Also, oder bei anderen Promotions. Nummer 2 ist, was du auch gemerkt hast, die haben auf jeden Fall ein bisschen angelehnt an WWE eine 4K-Kamera kurz getestet oder auf jeden Fall eine Kamera beim Entrance, die eine tiefe Schärfe hatte.
Ja, genau. Also hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil die auf HBO Max, also auch die Dynamite und Collision Shows, ja, glaube ich, tatsächlich und auch die Pay-Per-Views dann in 4K schon ausgestrahlt werden oder zumindest die Möglichkeit ist. Und ich schätze mal, die werden jetzt hier auch das Produktionsequipment entsprechend anpassen dran.
Ja, ich finde den Weg auch richtig. Wichtig ist halt nur, dass es halt nicht zu perfekt oder allglatt wird, dass du eine eigene Identität optisch hast. Und das hat man halt beispielsweise mit dieser Kamerafahrt, also um den Ring, und dann bleibst du halt echt bis zu 2 Minuten, was ich unfassbar beeindruckend finde in der heutigen Zeit. Das gerne, was man bei diesem Pay-Per-View getestet hat zum ersten Mal in der Reichweite, war immer wieder Schnitte ins Publikum auf Einzelpersonen, fast immer Frauen. Die Aufnahmen waren definitiv nicht immer live, weil das hast du beim Licht gesehen, dass der anscheinend auch ein paar Platzhalteraufnahmen schon gemacht haben oder ein paar Sekunden vorher, so 2-3 Sekunden vorher. Aber diese Schnitte hast du bei AEW sonst nie gehabt. Das war das allererste Mal. Es war ein Test, was halt für mich zeigt, okay, man will allgemein an der Erscheinung arbeiten, weil auch die Stage war von der Erscheinung her unfassbar gut. Immer beim Titelwechsel stand End New mit einer eigenen großen Siegergrafik, was ich auch sehr gut fand. Aber diesen Weg hin zur Professionalisierung, weshalb ich das erwähne, das ist wichtig, weil AEW ist immer noch ein sehr junges Unternehmen und wenn du halt siehst, dass man halt sich nicht am Status quo einfach nur abarbeitet, sondern versucht, sich zu entwickeln, ist das ein gutes Zeichen. Das mit den 1000 Schnitten ins Publikum muss ich nicht immer haben, aber so ein Mischding, dann hast du eigentlich eine Erscheinung, die im Vergleich zu vor 2 Jahren ein Quantensprung ist.
Absolut, ja.
Ja, wollte ich nur erwähnen, weil das ist so etwas, was ich sehr positiv hervorheben muss, auch wenn AEW, glaube ich, niemals diese Tonprobleme bei Entrances hinkriegen wird. Ich glaube, diese Diskrepanz wird es nie geben.
Das gehört zur Identity. Aber apropos 1000 Schnitte.
Da der war gut. Und gute Kameraaufnahme.
Ja. AEW Men's World Title Match. Texas Death. MJF gegen den Hangman Adam Page mit der verschärften Stipulation. Wenn der Hangman hier verliert, dann darf er nie wieder, also nicht so bis solange MJF Champion ist, sondern Stipulation war jetzt hier, darf er nie wieder um den Titel herausfordern. Das heißt, er ist dann effektiv aus dem Titelgeschehen draußen. Und ja, man hat hier eine sehr schöne cineastische Intro mal gemacht. Also der Hangman kommt hier mit, ja, was war's? Trompeten, Mariachi-Musik.
Das hatte auf jeden Fall so Western, so Final Fight Musik.
Also war ja auch Texas Death und da hat sich ein MJF gesagt, ach komm, Texas kann ich auch, hat sich mal hier aufs Pferd gesetzt, ist so ein bisschen in die Stadt eingeritten und hat gesagt, ja, also bin froh, dass ich hier halt in dieser Loser-Stadt nichts mehr zu tun habe, also auch so in Cowboy-Kostüm. Hat aber dann gesagt, ich habe hier aber noch was zu erledigen und dann siehst du hier, ja, den Grabstein vom Hangman und dann siehst du hier, wie MJF sich breitbeinig davor hinstellt. Also du siehst ihn von hinten unten gefilmt. Ja, und mal laufen lässt.
Hat einen guten Mittelstrahl 2-mal gehabt.
Hat hier vielleicht auch ein bisschen Holy Rehydration vorhin zu sich genommen, um das entsprechend hier
hinzubekommen. Also es war sehr schön und auch sehr schön war hier die Hommage von MJF für die, die es vielleicht noch von früher kennen.
Jeder hat es erkannt sofort.
Die natürlich war es hier die Terry Funk Kuse.
Ja, passend zu so einer Art Match und
ja, wir waren hier.
Ich bin gespannt, hier, ich gucke gerade auf die Aufnahmezeit, wie lange wir darüber reden werden, ob das sehr, entweder, es sind nur zwei Arten, entweder sehr, sehr kurz oder sehr, sehr lang. Ich gebe mal kurz meinen Senf dazu, dann sagst du sehr viel und dann gucke ich, ob ich noch rede oder nicht. Mein Senf dazu ist, wow, das war ein Brecher, das war Storytelling at its best, das war das, was ich haben wollte, du bist dran.
Ja, also vor allem, wir waren zu dem Zeitpunkt für die, weil wir gesagt haben, die Leute in der Halle, die sind zu dem Zeitpunkt schon, ja, knappe 5 Stunden lang hier in der Halle gewesen. Also das Match ging auch über eine Dreiviertelstunde. Das Match ging hier 46:18. Das heißt, mit Zero Hour, ich versuch's gerade auszurechnen, ja, also wir waren hier bei knapp vier Stunden 45 seit Beginn der Maincard und entsprechend, ja, wenn wir wahrscheinlich noch eine Stunde vorher oder so in der Halle auch gesessen haben, die Leute. Und trotzdem waren die absolut heiß drauf. Also auch das, die haben es wirklich geschafft, dieses Publikum so lange bei der Stange zu halten. Ja, und ich weiß nicht, was du an deinem 30. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide schon den 30er bisschen hinter uns haben. Ich weiß nicht, was du in deinem 30.
Viel zu lange. Gemacht hast. 15 Jahre schon, ey, verdammt.
Ja, bei mir geht's auch in die Richtung. Aber MJF, der hat einmal hier eine Happy Birthday-Karte angetackert bekommen. Also das ja, war ja.
Man sollte das generell machen am Geburtstag, finde ich. Ist eine gute Tradition. Genau.
Ich werde mal, ich überlege gerade, wer hier bei mir als nächster Geburtstag
hat. Olaf. Auf jeden Fall, also ich fand, man kann es im Grunde genommen ja aufteilen als Story, das Match, und das fand ich auch sehr gut. Erstmal muss ich sagen, als ich gelesen habe, 46 Minuten habe ich es nicht geglaubt, weil es kam mir kürzer vor. Ich habe gespürt, dass es ein sehr langes Match ist, aber ich habe nicht gedacht, dass es so lange ist. Lag aber auch daran, wie gut die es erzählt haben. Du hattest anfangs MJF, der eigentlich nur weglaufen wollte, eigentlich doch keinen Bock mehr hatte. Das war Phase Nummer 1.
Und du hast halt hier alles gehabt mit der Staple Gun, mit einer Fensterscheibe. Also es war schon mal wirklich
sehr... Mit einer Spitze.
Das wollte ich gerade sagen. Also
das tut wahrscheinlich am wenigsten weh, wenn man eine Spritze irgendwie so sich reingedrückt hat.
Das hat tatsächlich, so. Also es war ja der Meister, also du siehst halt, die haben sich natürlich auch so ein bisschen, also das sind ja beide Students of the Game. Die gehen ja nicht raus und sagen, jetzt machen wir hier mal Hardcore-Match und wird uns schon was einfallen, sondern das muss man halt auch sagen. Also und ich habe da vielleicht auch eine bisschen andere Meinung als manche andere, weil ich bin jetzt auch nicht so der große Fan von Deathmatch Wrestling. Und ich weiß, da gibt's einige, gerade in der Post-ECW-Zeit, und ich weiß, das war ja auch in Deutschland eine Zeit lang sehr en vogue. Also gerade die WXW-Anfangszeiten mit CCW und Big Japan und da gab es ja wirklich hier Deathmatch-Tournaments und viel Deathmatch-Zeugs. Und der Spritzespot, den hat ja tatsächlich einer unserer deutschen Kollegen perfektioniert, nämlich der gute Thumbtack Jack, der ja das schon zu WXW-Zeiten gemacht hat. Und der hat das auch, übrigens hat er eine, ich weiß gar nicht, ob man sie noch irgendwo kaufen kann, aber eine sehr lesenswerte Autobiografie geschrieben. Die habe ich auch sicher vor 15 Jahren einmal gekauft. Und ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon lange her, aber der hat sehr ausführlich auch über diesen Spritzespot geschrieben und auch, wie man den richtig macht und eben auch, was du sagst, dass der jetzt gar nicht, dass das jetzt gar nicht so das ganz schmerzhafte Ding ist im Vergleich zu anderen Sachen.
Na, ey, lass dich piercen, das ist dasselbe.
Genau, und da haben sie aber offenbar wirklich mal gesagt, so, also was, wir haben jetzt auch schon einiges ja gesehen bei AEW, bei diversen Deathmatches. Also wir haben ja hier Swerve Strickland und Adam Page und so gehabt. Das heißt, die haben einerseits mal gesagt, was haben wir noch, was noch keiner gemacht hat bei AEW, was können wir hier noch zeigen? Und das andere ist halt, dass ich bin überhaupt auch kein Fan von diesen ganz brutalen Sachen. Aber man muss halt eines schon sagen, es ist, und das sage ich bei jedem von diesen Matches am Ende dazu, das ist halt auch eine eigene Kunstform, das muss man anerkennen. Und AEW hat ja den Anspruch zu sagen, we're the best wrestle. Und ich muss halt sagen, also wenn ich Deathmatch hier als Main Event bei AEW bekomme, dann bekomme ich halt Deathmatch auf dem höchsten Deathmatch-Niveau, das es gibt. Und da bekomme ich halt auch solche, ich sag mal unter Anführungszeichen, innovativen Spots, die ich dann wahrscheinlich als normaler Fan, der jetzt nicht irgendwo in den Untiefen vom deutschen Indie-Wrestling der 2000er Jahre mal gekramt hat, wahrscheinlich auch zum ersten Mal sehe. Und das muss man halt anerkennen. Also die wollen halt, und dann spielt dann auch, da wird auch der Körper schonungslos aufs Spiel gesetzt. Wenn die beiden dir hier Deathmatch Wrestling versprechen, dann liefern die auch Deathmatch Wrestling und dann haben die auch den Anspruch, das halt so gut zu machen, wie das irgendwie möglich ist. Das ist so meine Einleitung in dieses Deathmatch.
Ist auch eine gute Einleitung, weil ich stehe total auf Gewaltmatches, wenn es denn passt. Das ist halt wichtig, aber dann kann ich das halt sehr, sehr gerne gut gucken. Aber wer manche älteren Reviews mal gehört hat mit mir, ihr Armen, ich finde das nicht immer cool, weil in dem Moment, wenn ich ein Match habe, was sich anfühlt wie, ja, Spot der Gewalt, Spot der Gewalt, Spot der Gewalt, bin ich raus. Das langweilt mich und dann finde ich es auch blöd. Gewalt der Gewalt wegen finde ich blöde. Hier ist es halt komplett das Gegenteil, weil wahrscheinlich meinst du auch das, ich habe nicht so viele Deathmatches abseits von AEW gesehen, genau genommen gar keins, doch bei ECW, das war es auch schon. Hier hattest du eine Story, und zwar von vorne bis hin, von Sekunde 1 bis zum Finish. Eine Story, die komplett Sinn macht, die durchgehend erzählt wird, die Höhen hat und die kurze Tiefen hat, aber die verschiedenen Phasen hat und die Aktionen, die gezeigt wurden, also die Gewaltaktionen, die passten zu der jeweiligen Phase und haben diese Phase unterstrichen oder halt erzählt. Beispielsweise anfangs. Nimm einfach den Anfang. MJF hat eigentlich gar keinen Bock auf dieses Deathmatch. Der möchte nicht dieses super Gewalttätige.
Das ist seine große Sorge. Das wollte er ja von Anfang an nicht. Also er hat ja auch genau versucht, da hier zu bescheißen, damit
und so, er, und er sagt
nicht
extra noch,
machen muss.
Und er hat ja extra noch vorher gesagt, von, ja, ich bin doch nicht so ein Idiot, der sich halt irgendwie durch Glas am besten noch ziehen lässt. Exakt das musste er dann erleben. Und so hast du das halt erzählt, die Anfangsphase, wo halt MJF hat unfassbar einstecken müssen.
Er hat eigentlich nur eingesteckt. Die Glasscherben am Anfang rausgeschmissen, hat gesagt, wir machen hier den Indie-Bullshit, machen wir nicht. Und dann gab's halt den Slam hinein und schön mit dem Rücken durch die Glasscherben durchgezogen worden.
Genau, und dann wiederum, auch wichtig für den Charakter MJF, kam die nächste Phase, wo MJF das angenommen hat. Irgendwann gab's diesen Kipppunkt, wo er dann sagt, okay, ich muss es annehmen, ist mal kurz in der dominanten Phase. Und findet Gefallen an den Aktionen und versteht oder sieht, was das anrichten kann, auch psychologisch beim Gegner. Er versucht dann halt den Gegner zu demoralisieren. Also, dass man halt quasi immer mehr provoziert. Das wird der Spritze. Das war ja einfach nur eine reine Demonstration. Von wegen, ja, dass der ja noch viel schlimmer sein kann. Der hat Gefallen an dieser Gewalt gefunden.
Genau.
Und das war halt unnötig, halt
so dann, mit der Spritze. Genau, das ist halt MJF, der sagt, also ich habe mir auch was Brutales überlegt. Schau mal.
Genau, und weiter ist dann aber Adam Page, der sich auch was überlegt hat, und das ist jetzt halt einfach sehr schnell zusammengefasst. Ne? Es geht auch zum Beispiel auf die Rampe hoch und wo du halt auch merkst, ja,
also es gibt zum Beispiel einen Deadeye auf so einen Stuhl mit Stacheldraht, und dann gibt es später noch einen Deadeye, da richtet sich Adam Page sozusagen hier einen Tisch draußen her, nochmal mit einem Barbed Wire Board obendrauf. Und bekommt hier dann, also es soll den Deadeye geben, es gibt dann letztlich eher einen Piledriver durch diesen Tisch dazwischen. Auch sehr schön, die Fans schreien nach Feuer, sagt er Adam Page. Und das ist ja, auch er reagiert auch drauf, weil er sagt dann nicht so, ja, Feuer machen wir nicht oder Feuer machen wir, sondern er sagt hier, hat jemand ein Feuerzeug?
Und nachdem genau, da muss man ganz gibt, kurz, da muss man ganz kurz echt den Moralapostel machen. Die Crowd war super. Wirklich, also super. Aber den Moment fand ich absolut trotze. Ich finde es furchtbar bei Wrestling-Fans, wenn du halt brutales Match siehst, dass du nach etwas forderst, was halt noch extremer ist. Und dadurch
das
halt
stimmt, ja.
So tust, das als würdest ist, du das abwerten,
genau,
das
ist hart genug. Genau, das ist die eine Geschichte. Und das zweite, das ist das richtig Dumme an Wrestling-Fans. Und ich kann es nicht anders sagen. Du hast hier, ja, alles, ich glaube, in dem Match war es eh nicht. Aber wir haben das in der Vergangenheit bei Matches gesehen. Da hast du halt wirklich Stacheldraht, Glas, Thumbtacks, Flammenwerfer hat man ja auch schon. Und dann schreien sie irgendwie nach We want tables. Also, ja.
Ja, es ist vielleicht ist halt ein
Chant, aber genau. Genieß doch die Ode an die
Gewalt. Genau, weil es halt auch zu der Geschichte ja gar nicht gepasst hätte mit Feuer. Es gibt keinen Hintergrund zu Feuer. Warum? Muss man nicht. Das mit der Rampe zum Beispiel, die sind auch hoch und dann wieder runter. Das war eine Andeutung, ey, da hinten wird irgendwann später was passieren mit dir. Wir gucken mal. Was ich sehr, sehr gefeiert habe, als es die Kette gab mit den, wie heißt das? Dog-Collar-Match war das halt.
Genau.
Von CM Punk, MJF. Dass dann echt MJF einfach dann, als er dann das realisiert, was ist so, nicht schon wieder.
Ja, genau.
Ich habe diesen Moment geliebt, weil das ist einfach Storytelling,
Character Work. Sie haben auch zurückreferenziert. Also sie haben natürlich nicht CM Punk genannt, aber sie haben gesagt, das ist natürlich hier in der Geschichte, das war auch damals Revolution, da hatte MJF ja schon mal ein Dog-Collar-Match. Und das war halt das. Genau, dazwischen vorhin gab's, glaube davor gab's doch hier mit den Leuchtstoffröhren die Battle, das war ja dann auch auf der Stage hinten.
Ja.
Und dann war halt hier, genau, dann war MJF.
Aber hier, ich muss ganz kurz noch was sagen, weil mir hat das halt gefallen, dieses Psychologische. In dem Moment, wo der das gerufen hatte, von so, ah, nein, nicht schon wieder, war Adam Page komplett dominant. Weil du hast halt MJF in eine Panik gebracht. Erstmal die nächsten Minuten war der halt komplett überfordert. Der wollte halt nur von dieser Kette weg. Der hat sich viel zu sehr auf diese Kette konzentriert, anstatt auf das Match. Und das hat halt Adam Page den Vorteil gegeben. Das war halt klug. Das hat halt Adam Page als sehr intelligenten, vorausschauenden Wrestler dargestellt.
Ja, was wir natürlich auch noch hatten, das hatten wir mal in dem Moxley-Match, das waren so die Jun Kasai-Spieße, also hier die Holzspieße in den Kopf, wo es dann auch... Das war auch sehr schön. Also
eine super Aussage.
Das war einfach, nein, weil es visuell sehr schön war, weil da gibt's so diese Handvoll Holzspieße, die hier sozusagen in den Kopf hineingeklopft wird, der ja 19 noch so, jetzt hat er sich sogar dass die Haare neu verpflanzen lassen. Und die sind nicht alle, also bei Moxley sind die damals ja, glaube ich, nochmal fast alle stecken geblieben. Jetzt sind halt so die Hälfte runtergefallen, aber es stand hier natürlich MJF da mit so 7, 8 so Holzspießen im Kopf. Dann gab es eine Buckshot Lariat, wo die halt dann beim Bums sozusagen alle rausgeflogen sind. Das war auch ein sehr, sehr Titanierfall. Das war halt visuell sehr schön. Aber es war noch vor der Kette.
Ja, es war generell visuell sehr schön. Aber ich finde halt auch, also nochmal, dieses Storytelling finde ich so unfassbar gut, dass die Kette, die bei MJF zuerst Panik erzeugt hat, am Ende der Untergang für Adam Page ist.
Genau.
Also die eigene Waffe so gesehen.
Gab's auch noch die, als er ihn so hundemäßig rumgeführt hat, gab's auch die Heaser Good Boy Chance.
Das war süß. Ja, auch der Spot draußen an der Rampe war halt so cool, dieses, ich will nicht fallen und Adam Page irgendwann von wegen so, ey, dann fallen wir halt beide. Ist mir egal, so wie bei Harry Potter mit Dumbledore
genau,
da.
Das sind sie ja auch,
wenn nicht das
auch als es die Explosion gab, von der Rampe runter.
Genau.
Den Spot hat man auch noch, genau.
Und das sah visuell auch wieder fantastisch aus, war sehr, sehr gut gelöst von der Kameraperspektive aus, als auch von dem Feuerwerk. Diesmal hat es gut gezündet, bei AEW ist das ja nicht immer selbstverständlich. Und dann ging es zurück, und dann kam halt schon auch Finish-Phase.
Genau, also da soll es mal den Buckshot Lariat geben. Da hat aber MJF dann sozusagen hier einen Low-Blow und einen Schlag mit dem Titelgürtel durchgebrungen. Da hat aber Adam Page bei 9, also da dachte sich schon wirklich aus, und dann ist er wirklich hier bei 9 auf die Beine gehüpft. Also auch nochmal für einen sehr, sehr guten, sehr lauten Pop. Und ja, dann liegt hier MJF wieder am Boden. Genau, da hat er dann sozusagen den Beltshot gemacht. MJF liegt am Boden. Hangman geht raus auf den Apron, will hier den Buckshot Lariat zeigen. Und du siehst schon, MJF, der ist nicht ganz ausgenockt. Also du siehst, der bewegt sich, der macht auch was mit seinen Händen. Also da weißt du dann, das ist der Dynamite Diamond Ring.
Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's zu spät gesehen.
Also du hast das nicht in Großaufnahme gesehen. Du hast nur gesehen, also er tut was, er bewegt sich und er fummelt halt an seinen Händen rum. Und dann steht er halt auf und es gibt auch den Buckshot Lariat, aber ja, er landet hier den Punch mit dem Ring, was wir nie in Großaufnahme gesehen haben, aber was halt sozusagen hier angedeutet wird, war der Ring. Genau. Und dann ist hier der Hangman, also beide hier mit den Dog-Collars noch um den Hals. Ja, und dann macht er genau das, was eigentlich der Hangman mit Moxley gemacht hat, mit der Kette. Er wirft ihn halt übers oberste Seil, stützt sich noch mit dem Bein ab, glaube ich, am zweiten Seil. Und ja, er hängt quasi den Hangman, also bis zur Bewusstlosigkeit. Der lässt halt alles hängen, ist sozusagen hier ohnmächtig.
Und dann die Kameraperspektive des Jahres.
Genau, landet dann am Boden und bitte, Kameraperspektive des Jahres.
Und ich weiß es nicht. Ich glaube, das werden wir niemals erfahren, ob das Zufall war oder ob das geplant war. Wenn es geplant war, ist das krasseste ever. Also wirklich das krasseste, was ich jemals bei Wrestling
gesehen habe. Sie haben natürlich beide geblutet.
Genau, also Adam Page war halt wirklich an der Stirn am Suppen wie Ric Flair zu besten Zeiten. Und als der K.O. geht, hat er wirklich auch Respekt, weil der Instinkt sagt da was anderes, da musst du dich überwinden. Hat komplett keine Spannung mehr im Körper, sackt quasi auf die Ringseite zusammen, knallt dann so gesehen vom Gewicht her nach vorne, mit der Stirn genau auf die Kameralinse, wo dieser Blutfleck
drauf bleibt, ja.
Ey, visuell, das ist Money Shot. Dieses Absolut. Ding musst du quasi ewig haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder nicht. Ich weiß nur, das sah unfassbar gut aus. Hangman ist halt gehängt, muss man einfach sagen. Hat verloren, hat seine Titelchance auf ewig verwirkt? Wie heißt das?
Ja, verwirkt.
Und, sagen wir verwirkt?
MJF hier auch noch, also der Hangman wird dann auch wirklich auf eine Trage aufgeladen und MJF sozusagen steigt auf den Hangman, auf diese Trage, posiert, also sozusagen über hier seinem erlegten Gegner. Und ja, zumindest...
Mit der blutigen Kamera.
Mit der blutigen Kamera. Und ja, damit geht eigentlich die Ära Hangman Page als möglicher AEW-Champion zu Ende. Also zumindest, wenn man diese Stipulation nicht bricht. Bei Cody Rhodes hatten wir das ja damals und da hat man sie auch nicht gebrochen. Also der hat tatsächlich, solange er bei AEW war, nicht mehr um den Titel herausgefordert.
Ich hasse diese Stipulation.
Und jetzt gibt's halt natürlich, aber da kommen wir vielleicht schon ein bisschen auch zur Analyse von dem Ganzen, wie geht das jetzt weiter? Weil ich fand es ganz interessant, wie Tony Khan, also ist dann auch gefragt worden im Media Scrum, wie ist das jetzt genau? Wie ist diese Stipulation? Und er hat gesagt, naja, das ist ein Gentleman's Agreement. Das war ein Handshake-Deal. Das war bei Adam Page, hat er gesagt, genauso wie damals mit Cody. Die sind beide zu ihm gekommen, haben gesagt, sie wollen dieses Tipp haben. Tony Khan hat zu beiden gesagt, das ist eine richtig dumme Idee. Willst du das wirklich? Und sie haben gesagt, ja. Und dann haben sie drauf eingeschlagen. Und jetzt gibt's natürlich viele Leute, die sagen, naja, die müssen das, also wenn AEW nicht wie WWE sein wird, wo das Tipp nach 3 Monaten wieder egal ist, dann müssen die das durchziehen. Das würde aber heißen, nie wieder ein Titelmatch von Adam Page und wahrscheinlich nie wieder in dem Fall dann ein Pay-Per-View.
Jetzt war das ein Haupttitelmatch.
Also, wenn das jetzt nicht irgendwie so eine Stadium Stampede oder so eine Geschichte ist, aber dann hättest du jetzt wahrscheinlich einen Hangman Page als regelmäßigen Singles-Match-Main-Eventer, weil das ist halt meistens das Titelmatch, rausgenommen. Und jetzt gibt's halt nur die Leute, die sagen, also entweder ziehen die das durch, dann haben die genau das, oder sie brechen halt ihre eigene Stip und dann, ja, dann haben sie sozusagen ihren Ruf verloren, dass sie die sind, wo Stips halt gelten.
Und ich glaube, du musst eigentlich ein Mittelding machen, dass du halt sagst,
naja,
1-2 Jahre halt es durch, also du musst es jetzt lange durchhalten. Ich hoffe, dass man das nicht auf Lebenszeit macht. Ich traue es denen allerdings zu, gerade Hangman.
Also ich habe,
wenn man nach 2 Jahren einen Weg hätte, kann ich
habe verschiedene Szenarien im Kopf, weil jetzt hat Tony Khan das so explizit gesagt mit, das ist so ein Handshake-Deal und Hangman Page ist ja, den kenne ich, das ist ein Mann, der Wort hält und ja, also quasi, aber das ist jetzt, also für mich war es interessant, dass ich gesagt habe, ja, das ist hier irgendwie schwarz auf weiß unterschrieben und juristisch durchsetzbar. Und das heißt, du kannst natürlich hier, das wäre dann der Adam Page Heel-Turn, den du dann irgendwann bringen müsstest. Das wäre natürlich dieses, Adam Page ist kein Ehrenmann. Adam Page wird sozusagen wortbrüchig und ja, holt sich oder will diesen Shot haben. Das kannst du jetzt mit einem Heel-Turn machen. Oder du kannst das natürlich machen, dass irgendwas so Furchtbares passiert. Irgendwie der gute Freund von Kenny Omega oder die Bucks oder irgendwer. Irgendein Heel macht sowas dermaßen absurd Bösartiges als Champion, dass ein Adam Page sozusagen hier, um seine Freunde zu rächen, auf seine eigene Ehre verzichtet und wortbrüchig wird, oder er macht es halt einfach als Heel. Und du könntest das, also du kannst den ja trotzdem, ich habe auch Szenarien in meinem Kopf, wo du den trotzdem noch in Main Events bringen kannst, weil wenn ich jetzt Richtung Wembley denke und vielleicht Richtung Own Hard Cup, vielleicht machst du irgendwie hier als Finale Adam Page gegen Will Ospreay. Wo aber ein Adam Page weiß, auch wenn er gewinnt, dann darf er nicht challengen. Also dann, er gewinnt zwar das Turnier, aber er darf seinen Shot nicht bringen. Und dann kann er entweder zu einem Will Ospreay sagen, ich will, dass du das machst, oder ich verliere absichtlich. Also du kannst da schon mit diesem ganzen Charakterzügen von Adam Page, glaube ich, eine Geschichte erzählen, wenn du willst. Und du kommst aus der Geschichte, wenn du unbedingt willst, auch wieder raus. Aber bei dir, das darf nicht jetzt sein. Das muss halt in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 4 Jahren sein.
Dass ich glaube, das ist der Punkt. Du musst es dann in einer unfassbar guten Storyline, einer sehr starken Motivation und Situation begründen, erklären. Aber erst einmal, da bin ich ganz ehrlich, ich zweifle nicht mal ansatzweise daran, dass halt das jetzt für lange Zeit erstmal war. Für Adam Page. Er kann ja auch um andere Titel kämpfen, was ja wiederum auch vieles.
Genau, also er kann den Continental Classic zum Beispiel versuchen zu gewinnen, weil den Titel wollen sie ja eh als Nummer-2-Titel haben, den im Moment Moxley hält. Also da gibt's auf jeden Fall einen Weg. Und wir haben es vorhin gesagt, also das Schöne ist ja, AEW ist ja tatsächlich stark genug aufgestellt. Also wir haben wir haben immer den Moxley in der Hinterhand. Wir haben den Omega, wir haben jetzt den Osprey, wir haben Swerve, wir haben Andrade. Also du hast ja auf einen Schlag, fallen mir genug Leute ein, die ich als legitime Challenger um den Titel platzieren kann, ohne dass ich jetzt sage, ohne Hangman Page schaut's düster aus.
Das ist es halt. Und ich muss auch zugeben, ich habe bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, was wird jetzt mit Hangman? Ich habe, mein Gedankengang war eher danach, oder eigentlich gemein, was wird mit MJF? Und da bin ich einfach gespannt. Ich möchte aber auch, bin ich auch ehrlich, ich vermeide auch gerade jede Newsseite, weil, und das ist ein Kompliment, ich möchte mich überraschen lassen. Ich möchte die Show sehen und dann sehen, was passiert bei Dynamite. Ich möchte sehen, was mit MJF passiert, also mit Hangman passiert.
Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal, glaube ich, den am Boden zerstörten Hangman kriegen. Und ich finde, sie haben es auch sehr gut gemacht, wenn ich jetzt so nachdenke mit den Trios-Titles, weil es ist nicht mal so, dass er sagt, na gut, dann gehe ich halt mit meinen Jungs zusammen und wir holen uns die Trios-Titles zurück. Nein, die sind jetzt weg. Der wurde jetzt durch Mystico effektiv ersetzt. Das heißt, auch da kann er nicht hin. Das heißt, es ist halt wirklich so die Frage, wo geht der Hangman hin? Braucht er überhaupt einen Titel? In die Bar, genau. Vielleicht bekommen wir jetzt wieder den Hangman, der sich betrinkt, der
an sich zerstört ist,
der an sich zweifelt. Mhm. Und das kannst du ja wieder als Redemption Story bringen. Also das ist schon der Charakter ist entwickelt und etabliert genug, dass ich sage, das kannst du langfristig entwickeln, wenn du das willst.
Ja, total. Also das macht Sinn und du kannst sehr viel mit diesem Charakter auch einfach machen. Der Charakter hat so in den Jahren so viel miterlebt. Da geht jetzt vieles. Ich möchte jetzt aber ganz kurz was einstreuen, bevor es zum Fazit kommt. Was kommt jetzt?
Jetzt kommt das Fazit, hoffe ich.
Nein, die Parole.
Ah, die Parole, ja bitte.
Das ist die Parole, weil wir haben Überlänge. Wir haben 2 Stunden 7 laut Aufnahme. Ich hoffe, das wird ein bisschen weniger, nachdem man was rausgeschnitten hat. Auf jeden Fall 2 Stunden. Es werden nicht viele bis hierhin geschafft haben. Falls doch, zeigt es uns bitte, indem ihr auf YouTube geht. Egal, wenn ihr das bei Spotify hört oder so, ist auch super. Aber es wäre klasse, wenn ihr auf YouTube gehen könntet und dann in die Kommentare reingeht und etwas schreibt. Mit dieser Aussage zeigt ihr, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und das ist nämlich großartig. Ihr seid nicht gesprungen bis zum Fazit, sondern habt es wirklich durchgezogen. Respekt an euch. Und die Parole lautet, Viva la Revolution. Und hiermit kommen wir zum Fazit.
Ja, lass ich dir gerne den Vortritt diesmal.
Gut. Das ist nett. Das machst du nämlich gerne. Das ist nicht gut. Weil die Bananenwertung wird schwierig. So, ich fasse zusammen, weil das mache ich immer. Das Tag Team Match war ein Banger. Ja, Tony Storm gegen Marina war gut. War sehr gut. Ende aus, war sehr gut. Moxie gegen Takeshita war ein Banger. Dann hast du, ja, das Tag Team Frauenmatch, das war halt für mich ein Segment, was aber genauso sein muss, deswegen war es für mich auch gut. Swerve gegen Bodie war ein Banger. Tekla gegen Chris Statlander war sehr gut. Und das haben wir gut. Gut bis sehr gut. Das Trios-Match war ein absoluter Banger. Andrade gegen Bandido war ein Banger. So, dann haben wir Tornado-Trios-Match. War für mich halt auch ein Banger, weil es halt einfach Spaß gemacht hat und genau mir geholfen hat, wieder runterzukommen emotional. Und MJF gegen Adam Page war ein Banger. So, und jetzt kommt ein Satz, den ich mir extra jetzt gemerkt habe, weil den hatte ich mir zurechtgelegt und ich finde den sehr passend, weil AEW Revolution 2026 war kein Pay-Per-View, das war ein Statement. Und das sagt sehr viel aus. Es gab unfassbar gutes Wrestling. Egal wer, wenn jemand zum ersten Mal AEW guckt, ist egal wer. Wenn er diesen Pay-Per-View erwischt hat, haben sie einen Fan gewonnen. Das Ding war einfach nur fantastisch. Da kann kein Mensch meckern. Wenn jemand meckert, von ja, ich habe Geld bezahlt, ich kriege zu viel für mein Geld, weil Überlänge, verstehe ich nicht. Wird ja keiner gezwungen, das Ding durchzuführen. Du hast hier Wrestling vom Feinsten bekommen. Ich habe keinen einzigen Stinker hier, weder in der Zero Hour noch auf dem Maincard. Das, was ich jetzt sage, ist komplett subjektiv natürlich. Kann jeder anders sehen, kann ich verstehen. Aber das war einer der besten Pay-Per-Views in meinem Leben. Wir saßen auf der Couch, wir hatten nur Spaß. Wir haben gelacht, wir haben gejubelt, wir haben mitgefiebert. Wir wurden immer wieder eiskalt erwischt von Sachen, wo wir sicher waren, ja, wir wissen, das ist das Ende, war doch nicht. Die Matchcard-Aufbau oder Reihenfolge, war richtig gut. Die hat dir genau diese Möglichkeit gegeben, nach jedem Match, wo es sehr explosiv war, mal durchzuatmen. Das Visuelle mit der Stage, mit der Kamera und so weiter war auch gut. Ich kann bei diesem Ding nicht meckern. Und AEW hat in diesem Moment einfach abgeliefert. Das Teil war einer der besten Pay-Per-Views ever. Und Ich gebe 7,5 Bananen von 8 möglichen Bananen. Das ist fast perfekt. Das Einzige, warum ich das nicht mache, weil ich glaube, wenn ich 8 Bananen gebe, dann bin ich noch mehr derjenige, der als Fanboy verschrien wird, als er eh schon ist. Weil das Ding war super. Das ist der Grund, warum ich Wrestling gucke und Wrestling mag. Also, vielen Dank, AEW, nochmal. Das war kein Pay-Per-View, das war ein Statement und ein wichtiger Schritt in die Zukunft mit Comebacks, Debüts, bla bla bla. Wow. Weiter.
Ja, du hast alles gesagt oder sehr viel von dem gesagt, was ich auch gesagt hätte. Also
ich habe sehr viel gesagt.
Statement, finde ich, ist ein fantastischer Satz, weil das war's. Das war so Ding, das war quasi das Ausrufezeichen hinter dem Motto, das sie haben, We're the best wrestler. Also das kann ich hier in dem Fall nur unterschreiben. Und ich kenne tatsächlich keine Promotion auf der Welt, die mir aktuell das Produkt mit den Leuten liefern kann. Warum? Sie haben die besten Leute, die es in Amerika gibt. Sie haben mit Will Ospreay wahrscheinlich den besten Wrestler der Welt aus Europa. Sie haben hier die in Wahrheit fast die gesamte Elite der letzten 10 Jahre aus New Japan mittlerweile bei sich versammelt. Sie haben die besten Leute von CMLL. Also es gibt niemanden, der mir dieses Produkt sonst bieten kann. Und ich habe in der Vergangenheit schon 6,5, 7 Bananen gegeben in unserer Wertung. Und wie du sagst, top to bottom, bell to bell, eine fantastische Card, aber nichts dabei, was auch nur im Ansatz nicht gut war. Women's Tag sehe ich jetzt mal als Engel, aber als sinnvollen. Und wie soll ich sagen, die Überraschungen, also bis auf den Kenny Omega, wo wir gesagt haben, wahrscheinlich wird der, wenn es irgendwie geht, auftauchen. Ospreay, Ronda Rousey war für mich absolutes, also auch gerade in dem, habe ich vorhin erwähnt, ganzen Zusammenhang, den es derzeit auch im UFC, MMA, TKO-Kosmos gibt. Cobb und Christian haben ein bisschen gedacht, dass die jetzt bald mal wiederkommen, aber auch die bringen jetzt natürlich frischen Wind hinein. Also wir sind jetzt erstmals in der Situation, wo ich sage, ich habe durchgängig, ich mache mir keine Sorgen um die nächsten 5 oder 6 Pay-Per-View-Main-Events, um den World-Title, egal wen du da reinstellst und wie der Titel wechselt. Wir sind bei den Frauen, glaube ich, so gut aufgestellt wie noch nie. Wir haben international die Leute und es war von oben bis unten auch eine gut gebuckte und gut zusammengestellte Card. Und mir ist es völlig egal. Also wer mich einen Fanboy nennt, der kann sich gern meine Analysen und das, was ich so die letzten Jahre gemacht habe, anhören. Also ich wüsste nicht, wenn ich nicht dieser Show die 8 Bananen gebe, dann weiß ich nicht, welcher Show ich sie geben soll. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben seit 1991 einen durchgängigen Pay-Per-View von der Promotion gesehen habe, wo jedes Match abgeliefert hat, Sinn gemacht hat und ich mir nicht gedacht habe, was soll denn der Scheiß jetzt? Also ich gebe in dem Fall die 8 und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben nochmal einen Pay-Per-View sehe, den ich eine 8 geben kann. Aber für mich ist das, glaube ich, tatsächlich der beste Pay-Per-View, den ich in meinem Leben in den letzten 35 Jahren gesehen habe. Also ich haue hier die 8 Bananen raus.
Bei mir ist auch in den Top 3 noch eine wichtige Aussage, glaube ich, die man noch machen muss. Das ist natürlich alles rein subjektiv.
Das kann immer sein, dass immer wir werten hier mit Bananen. Natürlich ist es subjektiv. Also wenn
nein, Bananen sind ernst. Da gibt's keinen Spaß, kein Subjektives. Nein, aber was ich sagen will, es hängt auch vom persönlichen Geschmack ab. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn es Kai beispielsweise das sehen würde, den Pay-Per-View, kann er das komplett anders wahrnehmen als ich. Aber das liegt halt einfach daran, es gibt halt, als Wrestling-Fan gibt es meiner Meinung nach keine schlechter oder besser. Das ist nicht von wegen so, WWE macht so oder New Japan macht so, sondern halt, es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Nein,
vor allem, ich würd's auch, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber jetzt würde irgendwie sagen, ja, bei WWE ist der Markus auch immer negativ, aber für mich, also die WWE hat sozusagen das erreicht, was ein Vince McMahon immer wollte, nämlich der wollte kein Wrestling machen und es wäre für mich auch unfair, also ich bewerte einen WWE-Pay-Per-View auch anders als einen AEW-Pay-Per-View. Warum? AEW erzählt mir explizit, unsere Message ist, we're the best wrestler. Und das erwarte ich mir und das habe ich hier bekommen. So ein Tony Khan, der setzt sich ja auch hin und sagt, ich will das geilste Wrestling bieten, das ich irgendwie kann. Und dafür hole ich mir auch die Leute.
Was ich meine, ist halt einfach, dass so die Geschmacksrichtung ist halt einfach brutal unterschiedlich je nach Leuten. Ich weiß zum Beispiel bei Olaf, ich kann es auch nachvollziehen, das ist einfach nur ein Beispiel. Er mag halt nicht dieses No-Sell und das halt einfach dieses so schnelle Action. Ich hingegen, also wir gucken das gleiche Match und das, was er halt zum Beispiel verstörend findet oder störend findet, finde ich unfassbar gut. Und das will ich halt einfach nur sagen, also das, wir bewerten als AEW-Gucker, also somit halt auch Fans, die das gucken, ein AEW-Pay-Per-View, deswegen nicht kommen, nehmen wir mal so eine Wertung geben und das mal abfeiern, weil es gibt so eine Grundregel, ich in meinem Leben gehalten habe. Ich habe ein Magazin geführt, ein kurzer Exkurs, geht ganz schnell, habe ein Magazin geführt, bzw. mehrere Magazine und meine Redakteure haben halt oft bei Testberichten das Problem gehabt, wenn sie sagten, ja, ich finde jetzt keine Kritikpunkte. Meine Aussage war dann immer, ja, du musst aber nicht zwanghaft nach Kritikpunkten suchen. Wenn du etwas super fand persönlich, ist es halt so, leb damit. Und hier in diesem Falle ist es halt ein Pay-Per-View, wo ich, ja, was heißt ich, der Esel nennt sich zuerst, Markus anscheinend ja auch, nichts zu meckern hat. Und das ist doch was Schönes. Und deswegen gibt's halt diese Traumwertung von 8 bis 7,5 Bananen. Und schreibt doch eure Bananenwertung auch noch in die Kommentare. Wenn ihr eh schon bei YouTube seid, wegen der Parole, dann sehen wir mal, genau, was der Durchschnitt ist.
Das wäre interessant. Und vor allem, also es wäre ja auch, mich würde ja auch zum Beispiel interessieren, wenn jemand sagt, das hat mich überhaupt nicht abgeholt oder war für mich überhaupt nicht gut. Also gerne auch nicht wie Banane, sondern auch warum. Also es interessiert mich dann tatsächlich. Und ich glaube, man muss schon auch eins sehen, weil du jetzt gesagt hast, also auch Leute, die es vielleicht auch bei uns im Team, die vielleicht nicht so viel AEW gucken, das ist ja auch okay. Ich glaube, dass es bei uns auch natürlich entsprechend wirkt, weil wir haben jetzt die letzten 5, 6 Jahre natürlich uns gefreut. Also ich gebe es ja auch offen zu. Für mich war das eine tolle Sache, dass ich mal wieder eine echte Alternative zum Hauptprodukt WWE bekommen habe. Und natürlich, und auch für alle, die jetzt natürlich hier einen Job bekommen haben, also auch ein Darby Allin hat gesagt, bei der WWE, was hätten die mit mir gemacht? Also das hat mein Leben verändert, der hat seinen Eltern ein Haus gekauft, das wäre bei der WWE gar nicht möglich gewesen, weil die den wahrscheinlich gar nicht genommen hätten. Das heißt, einerseits als jemand, der die Wrestling-Branche beobachtet, freut es mich einfach für die Wrestler, dass es diese Alternative gibt, auch für die in der WWE. Weil die bekommen jetzt viel, viel, viel mehr Kohle, weil die nicht wollen, dass irgendjemand zur AEW geht. Das heißt, das hat das ganze Wrestling nach oben gebracht. Und wir haben ja gerade in der Phase nach CM Punk, da waren wir jetzt sehr euphorisch, oh, CM Punk ist da, alles großartig. Und dann haben wir ja wirklich diesen Abstieg miterlebt. Und
oh ja,
auch die Kritik. Und wir haben ja auch Zeiten erlebt, wo wir gesagt haben, das war jetzt gerade nicht rund, das hat sich nicht gut angefühlt. Da war die Matchcard schlecht strukturiert. Und natürlich haben wir auch, also wir gucken das ja jede Woche und sind da sehr tief auch im Produkt selber drin. Das heißt, wir haben natürlich auch ein bisschen den Zugang, dass wir sagen, ah, der Charakter hat sich so entwickelt. Das könnte man, haben wir jetzt auch oft gemacht in der Sendung, da könnte so und so weitergehen. Natürlich ist ein gewisses Investment in diesem Produkt da, aber ich freue mich halt, wenn das in eine Richtung geht, die ich mir auch gut vorstellen kann. Und also mir geht's ähnlich, ich überlege gerade, ich habe diese ganzen Marvel-MCU-Filme auch alle immer gern geguckt und ich weiß auch, wie ich dann nach Endgame aus dem Kino rausgegangen bin und habe gesagt, also das war für mich der perfekte Comicfilm, der perfekte Abschluss und das war noch, bevor mein Sohn auf die Welt kam, habe ich gesagt, also ich freue mich schon, wenn der alt genug ist, dass ich mir diese ganzen Filme mit ihm angucken kann und ihm das auch zeigen. Und das ist auch so eine Show. Also mein Sohn hat jetzt nicht noch die großen Ambitionen, irgendwie Wrestling spannend zu finden. Vielleicht wird das irgendwann noch, vielleicht auch nicht. Aber wenn der irgendwann mal sagt, Papa, jetzt will ich, Wrestling ist cool, zeig mir doch mal, was ist denn die beste Wrestling-Show aller Zeiten. Dann freue ich mich drauf, mich mit ihm hinsetzen zu können, wenn er auch alt genug ist, um diesen Main Event zu verkraften.
Wollte gerade sagen. Oder furchtbare
Dinge zu nehmen. Wird noch ein paar, soll es vielleicht noch
voll 10, traumatisiert für den Rest seines
Lebens. Soll es vielleicht noch 10 Jahre dauern. Aber ja. Das ist so eine Show, wo ich sage, da freue ich mich drauf, mit meinem Sohn oder mit irgendjemandem, der sagt, ich fange jetzt Wrestling, finde ich cool, zeig mir mal was. Dann kann ich sagen, setz dich mal hin, zeig dir mal die aus meiner Sicht mit Stand heute beste Show aller Zeiten. Und dann wäre ich freuen. Und das ist tatsächlich einer der Pay-Per-Views, wo ich, ich gucke sehr selten Shows zweimal, aber das ist so ein Ding, wo ich mich wirklich darauf freue, mir das von vorn bis hinten vielleicht tatsächlich nochmal anzugucken.
Ja, also vor allem, ich glaube auch, dass es so ein Pay-Per-View ist, den ich später wegen MyAEW, was es ja jetzt gibt, wahrscheinlich in ein paar Jahren nochmal ohne Probleme gucken kann und es dann auch machen werde, da freue ich mich drauf. Ansonsten, so. Ich bin derjenige, der jetzt meine Stecker zieht, weil es ist jetzt hier sehr spät,
also 10 Uhr abends. Alles, was wichtig war aus dem Media Scrum, habe ich eh schon zwischendurch mit eingebaut. Das heißt, gibt auch nichts mehr, wo ich sage, das würde meine journalistische Sorgfaltspflicht verletzen, wenn ich nicht darüber berichte. Ich glaube, ihr seid gut informiert. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten. Hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Pay-Per-View. Und wenn er noch nicht gesehen hat, also ich hoffe, nach unserer Euphorie jetzt, schaut ihn euch an.
Ja, denkt bitte an die Parole. Vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Und viva la Revolution.
Genau. Schönen Abend. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.